Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute sogar mal zum Hausbesuch und zwar immer noch im wundervollen Berlin, jetzt aber nicht mehr in Steglitz, sondern im Prenzlauer Berg, was ja weiter ist als von Darmstadt nach Frankfurt, Mannheim, Wiesbaden und Mainz gleichzeitig zu fahren, beim Tobi Schwarz. Hallo Tobi.
Hallo Jens.
Wie lange wollten wir uns schon zusammensetzen?
Diverse Jahre. Wir haben bis jetzt immer davon geredet und haben uns noch kein einziges Mal auf die Reihe bekommen.
Aber dafür habe ich jetzt auch gleich dein Büro gesehen.
Genau, Büro gesehen, schön Mittagessen gewesen und jetzt mal gucken.
Fantastisch. Es könnte sein, dass dich irgendjemand nicht kennt, was vielleicht auch daran liegt, dass du zwar fantastische Vorträge hältst, aber nicht überall.
Ja,
also. Und deswegen vielleicht mal drei Worte zu dir für die Leute, die dich noch nicht kennen.
Ja, also SEO mache ich schon sehr lange. Seit 2002 bin ich auf diversen Veranstaltungen immer wieder in Deutschland unterwegs. Früher überwiegend mit eigenen Projekten. Größte Webseite war damals das Informationsarchiv, so ein großes Computerhilfeportal mit über 60.000 Besuchern am Tag. Und ja, aufgrund der eigenen Projekte und eigener Fragestellungen bin ich dann irgendwann zum SEO-Tool gekommen, heute Audisto. Was wir machen, ist, wir crawlen halb große Webseiten bis 50 Millionen Unterseiten, analysieren die und finden Probleme.
Und nicht wenige, wenn man da mal reinschaut ins Tool. Genau. Aber hast du nicht noch diese Klimaseite?
Die habe ich verkauft.
Ach, hast du verkauft?
Jahr. Genau.
Krass, halt ging komplett an mir vorbei.
Ja.
Nein. Die fand ich immer lustig.
Ja, die ist auch lustig. Wir sind auch gerade dabei, was Neues in die Richtung zu bauen. Wir bauen gerade an so einem Travel Guide und nehmen uns da OpenStreetMap-Daten her und gucken mal, was man denn aus den strukturierten Daten so an Seiten generieren kann.
Da bin ich mal gespannt. Also andere sah ja schon immer sehr schön aus.
Ja.
Auf diversen Vorträgen hier in Berlin immer vorgestellt, fand ich immer schön.
Ja, es ist, man braucht ja irgendwas. Also nur Tool zu betreiben und dann Leuten Empfehlungen zu geben, ohne dass man selber noch irgendwas hat, woran man Dinge ausprobieren kann, ist ein bisschen schwierig. Und ja, man braucht natürlich da irgendein größeres Projekt und dementsprechend natürlich irgendwas mal testen.
Definitiv, bin ich voll bei dir. So, bevor wir einsteigen, noch ein kleines Housekeeping. Und zwar, ich hatte ja das letzte Mal aufgerufen zu sagen, wie ihr das seht mit dem Monatsrückblick, soll der bleiben? Wenn ja, vorne dran, hinten dran. Und die Rückmeldungen, die angekommen sind, waren da alle sehr eindeutig. Ihr wolltet ihn alle behalten, also bleibt er. Und ihr wolltet auch alle an der gleichen Position, also bleibt das auch. Vielen Dank dafür. So etwas hilft einem immer weiter. Dann nochmal ein Special Dank an Thomas, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir nach mal uns schauen sollen, dass wir den Podcast in TuneIn reinbekommen sollen, weil das über Amazon Echo die einzigste Möglichkeit ist, irgendwie Podcasts zu bekommen. Da sind wir jetzt auch drin. Und ich hau den Link in die Shownotes, wo wir liegen. Über die Suche war es heute Vormittag wohl noch nicht verfügbar von Amazon Echo, aber sollte dann die nächsten Tage auch passieren. Zumindest sind wir in TuneIn drin. Danke für den Hinweis, weil das war mir komplett neu. Ich habe so einen Echo nicht. Hast du so einen Echo?
Nein.
Nein.
Kommt mir nicht ins Haus.
Geht mir eh nicht.
Ich möchte keine Puppenhäuser bestellen.
Ja, man kann ja auch andere Sachen bestellen. Man sollte halt bloß einfach nicht den Fernseher anhaben, wenn man es da stehen hat. Also entweder Fernsehen oder Echo, nicht beides.
Ja, also Gerät für die Küche.
Genau, Gerät für die Küche. Ich hoffe, die triggert dann nicht irgendwie auf irgendwelchen Sachen, die er aus dem Mixer ableitet oder so, wenn der vor sich hin brummt. Genau. Ansonsten hatten wir natürlich jetzt unseren schönen Rückblick. Und da haben wir einmal einen schönen Artikel gesehen bei Lunametrics und zwar setzt sich relativ stark mit auseinander, wie man die Google Search Konsolen Klicks und die Google Analytics Sessions mal versucht zu verstehen, wie die sich verhalten und vor allem, was sie unterscheidet. Und das ist ja deswegen wichtig, weil wenn ich die Search Konsole mit Analytics klicke, zusammen verbinde, dann habe ich beide nebeneinander stehen. Und die erste Frage, warum sind denn unterschiedlich und warum die unterschiedlich sind, wird hier sehr ausführlich beschrieben und sollte man sich einfach klar machen, dass Google Analytics Sessions nicht identisch ist mit Klicks aus Search-Konsole und dass diese Verbindung in der Webanalyse ziemlicher Murks ist, weil die abgeleiteten Daten dann wie Bounce Rate etc. pp. Sich immer auf die Sessions beziehen und die eben nicht identisch sind mit den Klicks. Damit ist das eigentlich auch eher so ein UI-Fake, was sie da anbieten. Also so einfach funktioniert das nicht. Aber ihr könnt es also gerne trotzdem verbinden. Sieht lustig aus. Von der Werthaltigkeit ist es etwas indifferent.
Es wird halt gegebenenfalls mehr Fragen aufwerfen, als dass es löst. Vor allem, wenn Leute dann nicht verstehen, warum das so ist. Also der Unterschied ist ja ganz klar. Session streckt sich über mehrere Besuche mitunter. Also wenn der Nutzer einmal aus dem Suchergebnis kommt und dann beim nächsten Mal über einen Bookmark, dann schlägt er halt bei Analytics doppelt auf. Und in der Search-Konsole sehen wir natürlich die einzelnen Klicks nur aus dem Suchergebnis.
Ja, vor allem bleibt die Session bestehen. Also wenn er zurückgeht und mich nochmal klickt oder mit einem anderen Search-Query nochmal zu mir kommt, ist es Search-Konsole 2-Klick, in Analytics immer noch einer. Genau, so ist es halt. Also die Daten sind de facto Sachen, die wo kein Analytics drin ist, kaufen gar nicht auf. Also PDFs etc. pp. Hast du natürlich Search-Klicks, hast aber keine Analytics. Sessions, weil die nicht da ist und all so ein Kram. Nee, es ist einfach, muss man ein bisschen aufpassen und man sieht ja dann, wenn man auch dann die sinnvollen Funktionen, die man Analytics hat, wie Filtern auf Segmenten anwenden etc. pp., dann hat man immer, dann sind die Analytics-Daten, die Search-Console-Daten nicht da, weil es darauf eben nicht geht. Die werden wirklich nur stupide angezeigt und sobald man anfängt, ernsthaft mitzuarbeiten, sind sie einfach weg. Weil er dann nicht weiß, was er damit machen soll. Er hat die nicht. Also hat die nicht wirklich importiert. Er hat einfach nur die aggregierten Werte zeigt damit an. Das ist alles. Also sie sind nicht ernsthaft. Es ist einfach nur visuell dargestellt. Sie sind nicht in Analytics. Also das heißt, man kann mit denen auch nicht weiterarbeiten. Das ist also, ja, ein bisschen Humbug. Also da, das kann man anders viel schöner lösen, wenn man an so etwas braucht. Und man sollte es eigentlich auch tun. Aber eben nicht über den Weg. Dann hat Martin hier was ganz Lustiges geschrieben, und zwar hat er den Artikel genannt, destrukturiert, hat er ihn genannt, weil er irgendwie sein Chaos, sein leichtes Chaos, also so ganz chaotisch kann ich nicht glauben, wie er schreibt, dass er ist, weil er wirkt nicht so. Aber wenn er natürlich, wie er geschrieben hat, dann seine ganzen Webseiten mit Dreamweaver baut, ist natürlich klar, dass die nicht immer hundertprozentig konsistent sind. Er hat aber auch geschrieben, das ist am Grund genommen, war so ein bisschen ein Thema von wegen, Google möchte ganz viel strukturiert haben, aber ob das immer so gut ist, das alles strukturiert zu haben, also klar, meiner Meinung nach schon, weil mit den Answerboxen etc. kriegt man eine Menge Traffic, wenn man da drin ist. Bei AMP hört bei mir der Spaß natürlich auch auf, weil da ist der Kram nicht mehr bei mir, das finde ich dann nicht mehr so lustig. Was allerdings sehr, sehr spannend ist, und das haben wir immer wieder mal gesehen, kannst du ja auch mal ein bisschen was von dir erzählen, dass wenn man divers ist in seinen Elementen, die man auf der Seite hat, also jenseits vom Main-Content, also rechte Spalte, Footer etc., und wenn die sich verändern und nicht immer gleich sind, dann kommt Google doch auch gerne mal mit durcheinander, was Main-Content ist und was nicht.
Genau.
Und das kann vorteilhaft sein oder auch nicht, je nachdem, was ich erreichen will. Also es gibt gute Gründe, das zu tun. Also gerade im Bereich Classifieds sind mir eigentlich die Sachen, die nicht Main-Content sind, für die Verlinkung viel wichtiger, dass die Google die eher dem Main-Content zurechnet, weil da mein Linkgraph ausgesteuert wird und die blöden Ergebnislisten eh wenig Infos haben. Bin ich jetzt ein Nachrichtenportal, ist es eher doof. Also das ist immer die Frage, in welchem Use-Case möchte man haben. Aber man kann damit spielen, man sollte aber wissen, was man tut, wenn man das tut.
Ja, also ich glaube, bei einer kleinen Seite kann man das durchaus machen. Da ist das halb so wild, weil da eh der Inhalt sehr manuell gepflegt wird und man da wenig Potenzial hat, automatisiert zu optimieren. Bei einer großen Seite würde ich das für den komplett falschen Ansatz halten, weil man natürlich durch solche Strukturen, die man hat, viel leichter automatisiert testen kann, also wenn man das Ganze halt strukturiert abgelegt hat. Also ich kann zum Beispiel mal auf einem gewissen Set von den URLs automatisiert die Art und Weise ändern, wie ich meinen Titel baue oder wie ich Inhalte baue oder automatisiert irgendwelche Dinge einstreuen und kann natürlich dann schauen, ob ich unterm Strich eine positive Performance habe. In dem Moment, wo ich das alles von Hand mache oder versuche, möglichst unstrukturiert darstellen zu lassen, werde ich Schwierigkeiten haben, daraus noch vernünftige Optimierungspotenziale oder auch wirklich einen Erfolg abzuleiten. Und dann glaube ich auch, dass im Bereich der Speed-Optimierung so ein unstrukturiertes Herangehen schlecht ist, weil beim Speed profitiere ich natürlich ganz häufig davon, dass ich immer dieselben Elemente auf den Seiten habe und dann zum Beispiel CSS nicht zigmal neu schreiben muss, sondern dass ich eine ausgelagerte CSS-Datei habe, die für alle Seiten gleichermaßen funktioniert. Und wenn ich das natürlich dann für jede Einzelseite anfasse, kann ich hier nicht mehr von Caching oder von mehreren Seiten aufrufen, da profitieren. Und für die Suchmaschine ist das auch recht schwierig, weil das Thema Deduplizierung nicht mehr richtig möglich ist. Also als Suchmaschine habe ich natürlich ein großes Interesse daran, wiederkehrende Elemente als solche zu erkennen und gegebenenfalls einmal abzuspeichern und mir dann nur zu merken, dass sie in mehreren Seiten vorhanden sind. Also zum Beispiel so ein Footer, der eigentlich statisch ist, den möchte ich einmal speichern und dann in 10 Seiten sagen, das ist, da war halt dieser Footer drin. Und sobald das halt alles unstrukturiert und jedes Mal ein bisschen anders ist, funktioniert halt dieses Konzept für die Suchmaschine nicht mehr.
Ja, das ist richtig. Aber gerade wenn wir jetzt bei großen Portalen sind, kann man es trotzdem sinnvoll sein.
Genau.
Wenn ich sage, bei dann großen, zum Beispiel, rein Beispiel schon beim Footer, wenn ich sage, ich habe dann 5 Millionen mal gleich und die nimmt sich einfach nur einen weg. Wie gesagt, das haben wir auch 1000 Mal getestet. Irgendein Link, Startseiten, Footer, die Online-Seite war sofort da. Danach den Link seitenweit ausgerollt, hat sich nicht weiter verändert. Das ist einfach für die Tonne. Ja. Hat man den aber eine Ebene unten drunter, individuell wieder einen Link reingeht, hat es wieder gewirkt.
Ja.
Also, was heißt, man kann da durchaus
weil habt ihr ein Verständnis davon da ist, was für genau. Wie häufig das identische Element halt vorkommt. Also man kann das nutzen, aber es ist halt sicher, also man sollte sich halt sehr klar sein, ob das jetzt ein Element ist, was man wirklich individualisieren will oder eben nicht.
Genau, also man sollte es wirklich wissen, was man da tut.
Ja.
Sonst und wenn man so etwas mal gerade bei großen Portalen und man arbeitet damit Diversität, muss man sie selber wenigstens verstehen und steuern können. Ansonsten läuft man da ins Chaos rein, da bin ich voll bei dir.
Genau, noch 2 Sätze zu AMP. Also da ist es so, was mir da am allerwenigsten gefällt, ist, dass der Ausstieg für den Nutzer so einfach wird. Auf den Android-Devices kann man nämlich zwischen den AMP-Suchergebnissen swipen. Das heißt, der Nutzer verschwindet auf magische Art und Weise gegebenenfalls aus der Seite oder taucht auf magische Art und Weise plötzlich auf einer anderen Seite auf. Und ich möchte persönlich keine Seite betreiben, wo denn mein Nutzer mit einem Swipe nach rechts meine Seite verlassen kann und dann beim Konkurrenten landet.
Ja, vor allem, wenn die auch noch so mäßig gebrandet sind und er es gar nicht merkt. Also komm, bin ich jetzt auf Spiegel Online, swipe rüber und bin bei Breitbart und merke es gar nicht.
Ja.
Und denke, was schreiben die da für einen Käse? Also, wie gesagt, der Branding-Gedanke ist ja auch immer noch mal einer, den man da nicht vergessen sollte. Genau, also das dazu. Auf SEO Roundtable haben sie jetzt mal wieder angedeutet, ist irgendwie ein lustiges, auf SEO Roundtable, falsches Thema, war schon eins zu weit, gab es einen lustigen Hinweis und hat irgendjemand gefragt, wie es denn bei diesem Interstitial-Problematiken abwerben, Thema, wie es dann aussieht mit diesen Mehr-Content-Buttons. Und da hat Gary Illes als auch John Wu gesagt, nee, das ist natürlich kein Interstitial, trotzdem sind die Buttons scheiße. Also schreibt doch was hin, wenn ihr es hinschreiben wollt, und was weg, wenn ihr es nicht hinschreiben wollt. Kann ich nur beipflichten. Also was ich auch immer sage, entweder ich schreibe etwas hin oder wenn ich es halt für nicht hinschreibenswert halte, dann lasse ich es halt weg. Und ich finde es schön, dass die beiden das genauso gehen. Das ist einfach nur, wenn man sieht, andere mögen die gleiche Meinung haben, dann freut man sich ja irgendwie.
Von der Inhaltssicht durchaus so. Allerdings fallen mir da zwei schöne Möglichkeiten ein. Man könnte natürlich, wenn man solche Buttons hat, kann man die natürlich messen. Und damit kann ich vielleicht einen Messwert für Qualität des Inhalts oder des Teasers ableiten. Weil wenn der schon schlecht ist, wird natürlich niemand mehr auf Read More klicken. Und gegebenenfalls kann ich damit meine Inhalte segmentieren in gute Inhalte und schlechte Inhalte und kann das halt für Optimierung benutzen. Nur in dem Moment, wo ich genug Daten gesammelt habe, würde ich natürlich das auch nicht mehr machen und dann halt wirklich den ganzen Inhalt anzeigen.
Genau, wobei hier geht es wirklich irgendwie um Button, der den Seiten aufklappt.
Ja, ich weiß
nicht. Also einen klassischen Teaser, wo ich drauf drücke, read more, genau, und komme auf einen neuen Artikel, ist ja eine ganz
andere Story. Der Vorteil ist ja, der Nutzer fängt ja an zu lesen.
Ja.
Und wenn dieser Inhalt so interessant ist, dass er weiterliest, kriege ich ja damit ein Feedback-Signal, wenn ich diesen Button messe. Und ansonsten, wenn ich das nicht messe, wird es schwierig rauszufinden, wie weit der Nutzer gelesen hat oder ob er überhaupt gelesen hat.
Ja, kannst ja mit Scrolltiefe und sowas. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Aber mittlerweile ist ja wirklich so, dass bei ziemlich vielen Newsportalen aus irgendeinem Grund nach einem Drittel der Kram auch ausgeblurrt ist und du musst diesen blöden Read More-Button klicken und denkst dir,
ja,
weil wollt ihr mich verarschen oder was soll das?
Ich habe ein Plugin für gebaut.
Ja, also jeder rollt das jetzt aus und man denkt sich halt einfach, warum ist das jetzt hier geblurrt? Was soll denn der ganze Käse? Und du musst auch nichts weiter machen, als diesen blöden Button zu drücken. Also ich meine, bei der Taz steht ja immer noch da, musst du wenigstens sagen, ja, ich habe euch schon abonniert, obwohl es nicht stimmt. Hauptsache, du kannst lesen. Warum auch immer. Ich meine, die Daten können sie auch vergessen, die auszuwerten. Aber die fragen wenigstens noch irgendetwas, aber bei den meisten musst du einfach nur drücken. Und ich frage mich immer, was soll der Käse eigentlich? Dann haben wir nochmal Luna Park. Die passt eigentlich zu den Artikeln von oben. Und zwar geht es wieder um das Thema Integration der Google Search Konsole in Analytics. Da steht übrigens, wie man das macht. Allerdings auch die ganzen Probleme, die damit auftauchen. Allerdings nicht so schön auseinandergedröselt, der Unterschied zwischen Session und Klicks. Und wie gesagt, da holt euch den Kram lieber per API aus beiden und legt ihn selber aufeinander. Dann habt ihr es auch richtig, weil die sagen halt eben auch, was alles passiert, wenn man anfängt, damit ernsthaft zu arbeiten. Und dann geht's halt eben nicht. Und dann auch auf Search Engine Land ein lustiges Hinweis auf irgendeinen nicht confirmed Google Algorithm Update, der irgendwie sich wohl auf Links ausgewirkt hat. Wo sie auch dann hingeschrieben haben, dass die ganzen Berichte wohl irgendwie nur aus der Black Hat-Ecke kommen, weil irgendwie die Whiteheads davon gar nichts gemerkt haben. Und das ist das, was mir immer geht bei Link-Updates. Ich kriege die auch nie mit. Fand ich einfach nur lustig, weil das gesagt haben, das hat wohl offensichtlich nur ein paar Wühlköpfe betroffen und den Rest hat es irgendwie nicht so stark interessiert. Richtig spannend war auf Smashing Magazine eine Case-Study über App-Indexing. Und die war deswegen spannend, weil ich mit mal auseinandergesetzt habe, ob der ganze Arbeit sich eigentlich lohnt. Und zwar haben sie das alles gemacht am Beispiel von einer Seite, die sich da nennt Vivid Seats. War mir unbekannt, aber ist auch ein US-Case. Ist aber wohl offensichtlich eine Ticketing-Seite, also die dann auch entsprechend wie Eventim etc. doch eine gewisse Größe hat. Und die haben sich halt damit auseinandergesetzt, das Ganze zu machen. Die einfache Lösung, die Google gesagt hat, mit Rel Alternate rüber ging nicht. Du musstest auf der anderen Seite auch noch was machen. Haben sich also relativ lang geschrieben, was sie getan haben, damit es dann am Ende funktioniert hat. Und dann waren sie auch mit 40.000 Deep URLs, die sie in ihrer App hatten, auch entsprechend Search Console indexiert. Hatten auch 533% mehr Brand-Klicks und über 5.500% mehr Non-Brand-Klicks, die direkt in die App gingen. Trotzdem liegt der App-Traffic nur bei 0,28%. Das heißt, man ging halt hier von einem sehr niedrigen Niveau auf einen, also von einem quasi gen Null tendierenden Niveau auf ein sehr niedriges Niveau. Was auch schlicht und ergreifend daran lag, dass die CTRs bei vorhandenem Ad-Listing trotzdem extrem schlecht waren, weil 40%, also man hat ja in diesem Snippet immer diesen Button, dass man direkt in die App hüpfen kann, man kann aber auf die Webseite gehen und die meisten Leute gehen halt doch lieber auf die Website. Und beziehungsweise du kannst die App direkt installieren. Das war der, also je nachdem, wenn du sie hast, kannst du dann in die App springen. Wenn du sie nicht hast, dieser Installieren-Button da. Und die CTRs auf diese Buttons ist halt ultra schlecht. Auch wenn jetzt wesentlich mehr im Prozentual da sind, sind es absolut halt immer noch nur 0,28%. Und wenn man dann sieht, was sie vorher für einen Aufwand gerissen haben, damit das Ganze funktioniert, haben sie gemeint, würden sie es wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal machen. Okay.
Also der Lars Burkhardt hat ja letztes Jahr auf der Campix zu dem Thema eine Session gehalten und da war das ja wohl ein Erfolgscase. Also die haben das für eBay Kleinanzeigen gemacht. Was ich da so gehört habe, ist das etwas positiver verlaufen.
Ja, aber die Wachstumszahlen sind ja auch gigantisch, also 5.500% ja, mehr. Aber die Frage ist halt, er hat ja auch eher relative Werte erzählt und jetzt auch, glaube ich, keine absoluten. Das ist natürlich die Frage, wenn es dann trotzdem 300 Leute sind, die dann die App neu installieren und die bleiben danach bei mir Dauerkunde, kann sich's auch wieder gezahlt machen. Aber es wird halt offensichtlich, man ist ja auch ein US-Case, ist die Frage, ob Nutzer hier anders drauf sind, wer weiß es. Nichtsdestotrotz wird es wohl offensichtlich, und das war halt wirklich, was sie gesagt haben, einfach in der CTR haben Leute trotzdem einfach viel lieber auf das Web geklickt als auf die App, auch wenn sie überall mit integriert waren mit diesen Buttons.
Ja.
Und das ist halt schon, wie gesagt, Link kommt in die Shownote, einfach mal durchlesen, ist auf jeden Fall mal nachdenkenswert, und wer Lust hat, mal eine deutsche Case Cuddy zu veröffentlichen, jenseits der Campix, kann das ja gerne mal tun und da den Gegenbeweis antreten, weil ist natürlich jetzt auch ein Business Case. Kann natürlich in jedem anderen Business Case auch wieder anders aussehen. Das jetzt, mein Ticketing ist jetzt kein ganz unspannendes Thema. Aber wenn ich jetzt irgendwie Möbel verkaufe oder Kleinanzeigen habe, vielleicht ist es da wirklich was anderes. Oder wenn einfach gerade bei eBay eine hohe Verbreitungsrate der App ist, kann das natürlich auch anders aussehen, weil die haben jetzt hier nicht unterschieden zwischen dem einfach nur überhaupt den Button gemessen, nicht wie oft wurde welcher von beiden angezeigt, weiß gar nicht, ob die das überhaupt die Daten hergeben. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du wirklich keine Lust hast auf App installieren, weil es zu lange dauert. Wenn du aber sagst, okay, 30% bei den Leuten wird der andere in die App springen angezeigt und du weißt, das geht genauso schnell wie die Webseite öffnen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der dann auch stärker genutzt wird. Und ich glaube, die eBay-Verbreitung dürfte wahrscheinlich höher sein als die von Vivid Seed.
Genau, es mag auch einfach am Use Case liegen. Also so ein Ticket, das willst du halt kaufen und dann bist du da wieder weg. Und bei so einer App für Kleinanzeigen, da kann ich mir halt vorstellen, dass du, wenn du gerade jetzt auf der suchenden Seite bist, dass du irgendwie so ein Alerting haben willst, das traust du wahrscheinlich der App auch eher zu, als der Webseite, dich da im Fall dann richtig zu benachrichtigen.
Exakt. Also, aber wie gesagt, einfach mal schön, weil wichtig ist einfach nicht immer sagen, nur weil was gerade en vogue ist, macht man's, sondern einfach drüber nachdenken, wie sieht's im einzelnen Use Case schlicht und ergreifend aus. Ich fand's zumindest eine sehr, sehr schöne Betrachtung. So, dann haben die Kollegen von One Advertising eine kleine Feed-Optimierung in 3 Schritten, also die klassischen Basics der Feed-Optimierung zusammengeschrieben, machen auch alle Sinn, hänge ich euch in den Shownotes rein, sollte man sich einfach mit beschäftigen, ist jetzt kein klassisches SEO-Thema, aber ich finde Feed-Optimierung immer ein spannendes Thema, weil so Product-Feed, da geht immer eine Menge und wenn man den einfach nur dumm hinschickt, lässt man doch einiges liegen und das sind wirklich ein paar einfache Sachen, um da schon wirklich massiv mehr rauszubekommen. Danach geht noch viel mehr, deswegen sage ich auch das 1x1. Also das sollte man wenigstens getan haben. Es muss erschrecken, wie viele Leute nicht mal das getan haben. Dann auf Moz ein sehr, sehr schöner Artikel zum Thema Feature Snippets. Die haben sehr stark auseinandergenommen, also diese klassischen zu den Fragen. Und die haben das sehr schön auseinandergenommen, also nach den einzelnen Fragenworten, also zu was, wo, wer, natürlich auf Englisch. Und haben da gesagt, bei welche Fragen sind die am meisten gerade, also Fragetypen, am meisten auswerfen und welche achten. Also sind es jetzt die Descriptions oder sind es Listen? Und bei irgendeiner Frage kamen zum Beispiel auch wesentlich häufiger Listen als die Descriptions raus. Einfach eine schöne Analyse, wie es gerade aktuell aussieht. Natürlich US-Markt, aber trotzdem einfach mal spannend anzusehen und für jeden, der Lust hat, das mal in Deutsch zu machen. Das ist eine sehr schöne Methodik, mit der sie das getan haben. Kann das ja einfach mal nachmachen, wenn ihm langweilig ist. Kollegen von OnPage, da hat der Kollege Erik Kubitz schon vor einiger Zeit sein Republishing, den Praxisguide veröffentlicht. Der hat jetzt nochmal geupdatet. Der letzte, der war schon vor dem Update gut. Jetzt ist er noch schöner. Einfach nochmal als Hinweis lesen, weil, wie gesagt, bestehende Inhalte, die gut sind, noch besser zu machen, ist meistens wesentlich effizienter, als ständig Neues zu produzieren. Auch das haben wir hier schon mehrmals gesagt, aber wie gesagt, der Guide ist einfach gut. Den kann man sich da antun. Und auf Online-Marketing Rockstars gab es einen sehr, sehr schönen Showcase zum Thema Pinterest-SEO. Lustigerweise haben wir gesagt SEO-Champion, was einfach an der Wachstumsrate liegt, den sie da hingelegt haben. Richtig haben deswegen noch lange nicht alles gemacht. Was auch am Ende dort Pip nochmal zum Besten gegeben hat, dass es also da noch wesentlich mehr geht. Das Ganze haben sie überschrieben mit dem Titel Crawl Budget, wobei wir beide schon unterhalten haben, es war eigentlich mehr Index Budget, was sie da gemacht haben, weil Richtung Crawl Budget war es eher weniger. Was sie natürlich auch ganz klar gemacht haben, sie haben Explore Pages, haben sie es genannt, das sind einfach Seiten, wo alles Mögliche zu einem Thema an Bildern drauf ist, also nennt man sonst Themenseiten oder Schlagwortseiten. Das sind Seitentypen, die immer relativ gut funktionieren, wenn man sie richtig macht. Wenn man sie schlecht macht, gehen sie gar nicht. Also da gibt es so ein, entweder geht gar nicht oder es geht richtig gut. Ja. So diese Mittelgrauzonen sind uns lange bei irgendwelchen Panda-Updates abhanden gekommen. Aber wenn man sich sieht, was Spiegel da mit seinen Schlagwortseiten macht, etc., da sieht man, dass sie durchaus noch gut funktionieren. Hier auch, die haben allerdings Ein Problem mit diesen Pages ist, dass die jetzt leider lustigerweise gut ranken, allerdings den Suchintent irgendwie verloren haben, weil da so viele Bilder drauf sind, dass man das Bild, was man gerade in Google Bildersuche gefunden hat, zu dem die Seiten gefunden werden, dann auf der Seite erstmal wieder selber suchen muss.
Ja,
was ziemlich viel Ärger gegeben hat, wohl irgendwie auf Twitter, weil viele beschwert haben, dass das jetzt irgendwie...
Das Problem könnten sie halt relativ simpel lösen. Also wenn sie bei diesen einzelnen Pin-Widgets, die sie haben, eine ID mit einer Anchor-Marke einsetzen würden, weil dann könnte Google natürlich direkte Deep Links auf die Anchor verwenden, um den Nutzer direkt zum Bild springen zu lassen. Wenn man aber sein Markup nicht so sehr im Griff hat und einfach daran nicht gedacht hat, dann ist die Situation halt so.
Genau, und da muss man halt einfach aufpassen, wenn man den Suchintent nicht getroffen hat, würde ich jetzt, bevor ich versuche, noch mehr zu optimieren, um noch mehr Traffic zu bekommen, erstmal glatt ziehen durch den Suchintent. Ansonsten ist es einer von diesen klassischen Sachen, die mal hochgehen und dann im Jahr wieder genauso weit runterfallen. Weil wenn die Leute sich schon massiv beschweren, dass sie da irgendwie den Kram nicht finden, der eigentlich von Google angezeigt wird, dann ist das etwas, was Google dauerhaft nicht haben wird. Und dann werden sie sich irgendwas wieder ausdenken, dass der Kram abhanden kommt. Also würde ich versuchen, da den Suchintent relativ schnell auseinanderzunehmen. Aber ansonsten, glaube ich, hast du ja da sowieso auch noch drei Sachen, was so Crawl-Budget-mäßig bei Ihnen jetzt nicht so ganz in Ordnung war, genau, entgegen des, was im Artikel stand.
Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und wenn man mal so die ersten 25.000 Seiten anschaut, dann stellt man halt gleich mal fest, dass sie über 90% innerhalb der ersten 25.000 Seiten schon mal als No-Index-Seiten haben. Da haben sie haufenweise Sitemaps, die auch wirklich richtig hässlich und völlig unbenutzbar sind, die dann auch alle No-Index sind. Also so richtig das Gelbe vom Ei ist das alles nicht. Also es ist überwiegend Hygiene, was sie da betrieben haben. Also wirklich Sachen, die Müll sind, wohl auf No-Index gestellt, aber diese großen Strukturänderungen, die sind da immer noch als Hebel da.
Exakt, aber man sieht schon, wenn man so gar nichts gemacht hat, sind manchmal auch so die einmal eins aufräumen, Sachen schon mal anzufangen, immer erstmal eine gute Sache, auch wenn man weiß, es ist noch weit weg vom Optimum, weil es doch schon gerade bei so großen Seiten selbst so mäßige Optimierung schon eine Menge bringen kann. Also das ist halt einfach das Schöne, was ja auch hier steht mit Audisto, dass man einfach sagt, wenn du wirklich eine große Seite hast, dann hast du auf der technischen Seite halt auch wirklich große Hebel und auch wenn es schwer ist, das zu tun, nicht stören, fang einfach an, weil mit jedem Schritt, den du gehst, hast du auf jeden Fall danach mehr Traffic. Du musst, also was man ja oft bei großen Portalen hat, wo dann auch meistens Konzernstrukturen oft hinten dran stehen, ist ja nicht alles jetzt so Pseudo-Startup wie Pinterest. wo da einfach sagen, okay, da sind wir ja 4 Jahre beschäftigt. Und dann nicht abfangen, einfach mal anfangen, weil ihr seht schon, selbst wenn man da so 10% gemacht hat, hat man schon einen Effekt, der durchaus sehr groß sein kann. Da darf man sich nicht von abschrecken.
Ja, das Schöne ist ja, dass man es heute auch quantifizieren kann. Man weiß ja wirklich, wo die großen Hebel sind, also weil es einfach viele Seiten betrifft. Und manchmal können auch die kleinen Änderungen, wenn man sie einfach nur an vielen Seiten macht, entsprechend große Auswirkungen dann haben.
Genau, weil es einfach viel drin ist. Und dazu passend hast du ja noch rausgesucht auf Webmaster Google, jetzt auch aus diesem Jahr, was ja noch relativ jung ist, wo Google sich mal damit auseinandergesetzt hat, genau zu beschreiben, was ist jetzt eigentlich Crawl Budget im Sinne von Google, weil das Begriff wird ja jetzt oft verwendet und oft synonym mit Index Budget und das ist jetzt ja nicht genau das Gleiche.
Genau, im Wesentlichen geht es darum, dass sie halt erstmal sagen, was ist überhaupt Crawl Budget aus Google Sicht und auch gleich halt mal relativieren, dass es eigentlich für kleine Seiten vollkommen egal ist, weil es da keinerlei Engpässe gibt. Also wenn du halt irgendwie 10.000 Unterseiten oder sowas hast, brauchst du dir in der Regel um diese Themen wirklich überhaupt keine Gedanken zu machen. Und im Wesentlichen bei großen Seiten sind dann zwei Sachen relevant. Also das eine ist halt wirklich ein Crawl Rate Limit. Da geht es darum, was Google überhaupt crawlen kann. Also ohne eine Seite halt wirklich überlastend zu überlasten und wirklich dann technische Probleme zu bereiten. Also hier geht es darum, dass Google halt eine gewisse Menge von gleichzeitigen Abfragen macht und gegebenenfalls dann Pausen zwischen den Abfragen macht. So, und diese gleichzeitigen Abfragen, die werden dann eben gegebenenfalls reduziert und die Pausen länger, wenn halt festgestellt wird, dass die Seite halt langsamer reagiert, beziehungsweise wenn sie halt feststellen, dass jetzt plötzlich Serverfehler auftauchen, die dann halt auf Probleme bei der Seite hindeuten. So, und dieses Limit, das kann man halt dann zusätzlich noch übersteuern, also man kann es ja in der Search-Konsole kann man es festlegen. Und von ganz großen Seiten kennen wir das ja auch, dass die das halt nicht mehr festlegen können, weil Google halt da dieses Limit für die Seiten übersteuert hat. Also ich glaube, 10 Requests pro Sekunde ist es das, was man dort standardmäßig als Maximum einstellen kann. Und das reicht natürlich bei einer großen Property überhaupt nicht aus. Also wir wissen halt von einigen großen Seiten, dass die durchaus mit, also das Größte, was ich so in Deutschland kenne, sind so um die 12 Millionen Requests pro Tag, was die gecrawlt werden. Und ein Request pro Sekunde wären 86.400 Requests pro Tag. Also es ist halt weit davon entfernt. Ist auch insofern spannend, dass hier wirklich nochmal klar gemacht wird, dass sie halt intern nicht dieses Sekundenlimit haben. Also sie spawnen halt nicht irgendwie einmal die Sekunde oder zehnmal die Sekunde irgendeinen neuen Crawler-Prozess, der dann die Abrufe macht, sondern dass sie auch wirklich, ähnlich wie wir das auch umgesetzt haben, gleichzeitige Abfragen verwenden. Weil der große Vorteil von gleichzeitigen Abfragen ist ja, dass die direkt auf die Last reagieren. Also wenn ich eine Seite habe, die plötzlich viel langsamer ist als vorher, und ich mache deshalb hintereinander weg mit gleichzeitigen Abfragen, dann wird die Crawlrate automatisch viel langsamer. Wenn ich aber stupide einfach weiter mit derselben Frequenz neue Requests starte, dann schieb ich so eine Seite, wenn sie Performance-Probleme bekommt, garantiert über die Kante. So, und der zweite Part, der dann dieses Crawl-Budget halt beeinflusst, ist halt Crawl-Demand. Da geht es darum, was Google eigentlich crawlen will. Und crawlen will, da geht es natürlich darum, den Index zu befeuern. Populäre Sachen ist eine Sache, also Dinge, die gut verlinkt sind oder die gerade aktuell sind oder Seiten, die sich häufig ändern, weil sie halt irgendwie die Haupt, Navigationsseiten sind. Da hat Google halt ein Interesse, die Freshness hochzuhalten und crawlt die deshalb häufiger. Und der zweite Treiber für Crawl Demand ist halt dieses Veralten von Inhalten. Also Google möchte halt aktuelle Inhalte im Index anbieten. Das bedeutet, nach einer gewissen Zeit muss ich die zwanghaft halt refreshen. Und das ist halt auch der Punkt da.
Exakt. Und natürlich wie immer, Fehler senken alles.
Ja.
Weil dann gehen sie davon aus, dass man seine Seite nicht im Griff hat und sind eher vorsichtig.
Genau. Und was da immer erschreckend ist, also wir haben diese ganzen Ansatzszenarien bei uns jetzt auch gerade gehabt. Also wir sind gerade auf eine neue Serverinfrastruktur. Also wir haben neue, sehr leistungsstarke Server ein paar angeschafft. Und wir haben es jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder geschafft, ein paar größere Seiten dann über die Klippe springen zu lassen, weil die einfach Requests statt mit einem Server-Status-Code 429, der zum Beispiel ganz klar sagt, too many requests oder einem 500er interner Serverfehler oder 503 gerade nicht erreichbar, haben sie halt die ganzen Requests dann mit einem 403 beantwortet, also du darfst hier nicht rein. Und das ist halt kein Status-Code, der Lastprobleme signalisiert. Im Gegenteil, wenn dann 403 in irgendwie 30 Millisekunden beantwortet werden, dann braucht man sich nicht wundern, dass dann plötzlich mehrere hundert Requests pro Sekunde dahin gefeuert werden, weil die Seite sagt ja gerade, hey, ich bin wunderbar schnell.
Ja, genau. Genau. Also wie gesagt, ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, erst ab einer gewissen Größe, sonst kann man es wirklich ignorieren. Und dann wird es allerdings, wenn es spannend wird, dann wird es halt auch richtig spannend. Ja. Also das ist auch so eine fast schon digitale Fragestellung. Cool. So, damit sind wir relativ schnell durchgerannt. Macht ja auch Sinn, weil wir haben ja hier auch ein bisschen was fokusthematisch, mit dem wir uns hier auseinandersetzen wollen, weil, wie gesagt, Audisto, ihr seid dafür bekannt, für die wirklich großen Seiten im Crawling zuständig zu sein und die auch eine gewisse Komplexität aufweisen. Was sind so durchschnittlich die Seitentypen, die hier aufschlagen bei euch von der Größe?
Also ich sag mal, natürlich ist es nach wie vor so, dass die meisten Leute irgendwie kleine Seiten haben. Also wenn ich mir die Verteilung bei den Projekten anschaue, haben wir die meisten Projekte haben natürlich trotzdem kleine Seiten. Wir haben aber unglaublich viele Seiten, die größer als 5 Millionen Seiten sind. Also mehrere hundert Seiten, die halt quasi in dieser Größe über 5 Millionen Seiten halt liegen. Das ist so unser Kundenstamm. Und von den größten, trafficstärksten Seiten in Deutschland haben wir auf jeden Fall, also wenn wir die Top 20 reichweitenstärksten Seiten in Deutschland nehmen, dann sind halt mehr als die Hälfte der Seiten sind halt da bei uns Kunde. Zeigt aber auch einfach diesen Need, wenn du so große Properties hast, da hunderte von Mitarbeitern, die da dran hängen, dann musst du einfach sehr genau wissen, was du da mit deiner Seite machst, wie sie funktioniert und so weiter.
von der Komplexität her, also wir unterscheiden ja ganz gerne so von den Standard, es gibt so Standard-Use Cases, für was eine Webseite sein kann. Wo man sagt, okay, ich habe irgendwie eine Nachrichtenseite, die ja immer irgendwie daran krankt, dass sie relativ spitz sind und dafür sehr tief werden. Also sie haben ein sinntragendes Schlagwortsystem, was dann für eine Breite sorgt. Ansonsten hast du halt irgendwie, was ich weiß, 8 oder 10 Eingangskategorien und dann geht's relativ weit in irgendwelche Paginierungen, wenn sie überhaupt da sind. Foren, die so ein Pain für sich selbst sind, weil die eigentlich die Startseiten der Threads so das Spannende sind, danach hört es massiv auf und die sowieso irgendwie so eine Mischung zwischen tief und breit und irgendwie chaotisch. Shops als Standard-Use-Case. Ratgeberlastige Seiten, die natürlich anders aufgesetzt sind, also wo man sich mehr Gedanken über die Struktur der Inhalte gemacht hat, wie bei News, da werden ja einfach nur durchpaginiert. Bei einem Ratgeber, sag ich mal, wenn man es gut macht, ist er halbwegs geplant. Also ich weiß, so Apothekenrundschau etc. pp. So ein Dingkram. Und dann natürlich Classifieds als die, die halt dann wirklich sehr komplex in ihrer Linkaussteuerung auch sind. Also die so sozusagen im Grunde genommen so gut geplant sein sollten wie ein Ratgeber aufgrund aber der ständig sich ändernden Inhalte, also die Sachen kommen rein, gehen raus, viel nutzerdefinierter Kram, der dann doch wieder, also ist so eine Mischung zwischen der Worst Cases von Foren und Worst Cases von Shop, hast du dann irgendwie im Classified drin.
Genau, also das ist natürlich alles dabei und man kann natürlich für jeden von diesen Seitentypen auch immer wiederkehrende Fehler halt benennen. Also wenn ich mir einen Shop anschaue, dann gibt es ja quasi immer Probleme mit der facettierten Suche, dass einfach über Filterparameter unendlich viele Seiten erstellt werden.
Aber wir haben doch alle Link-No-Follow, das macht doch nicht.
Ja, No-Follow kann leider gar nichts.
Ja, genau.
Das ist ja ein Trugschluss, dass mir No-Follow oder ein Robots.txt-Excluder wirklich helfen würde. Also es ist ja so, dass ich als Suchmaschine natürlich trotzdem diesen Seiten irgendeine Relevanz zumessen muss, weil das sind ja Szenarien, die sich jederzeit ändern können. Also ich kann halt, morgen kann die Robots.txt schon anders ausschauen. Und als Suchmaschine muss ich halt wissen, ist diese Seite relevant, um gecrawlt zu werden oder nicht. Und dafür wird halt eine PageRank-Berechnung oder Ähnliches durchgeführt. Diese Werte werden natürlich auch für die ganzen Seiten vorgehalten, die jetzt gerade nicht gecrawlt werden. Wenn ich sie dann crawlen dürfte, dann geht die Suchmaschine halt einfach hin und sagt halt, okay, das sind Seiten, die jetzt in der Relevanz über einem gewissen Schwellenwert liegen. Die halte ich also für relevant genug und ich habe noch Kapazitäten, um die zu crawlen. Also crawl ich die jetzt halt zusätzlich. So, und wenn ich halt No-Follow einsetze, gerade in der internen Linkstruktur, dann sage ich ja, für diesen Link möchte ich nicht bürgen. Der Link-Juice ist dann definitiv weg und ich kann natürlich davon profitieren. Wenn ich kein No-Follow einsetze, wird der Link-Juice auf die dahinterliegende Seite wandern und sich von dort weiter durch das Portal verteilen. Also unterm Strich habe ich dann halt mehr. Und wenn ich die dahinterliegende Seite nicht im Index haben will, dann kann ich die ja entweder auf No-Index setzen oder ich sollte mir halt Gedanken darüber machen, warum ich diese Seite überhaupt habe. Dann muss ich eigentlich sie abbauen, technisch anders lösen.
Definitiv. Und da ist natürlich Faceted Search das Thema, ist Kreuzprodukte aus allen Sachen, die drin sind, da hat man relativ schnell viele Seiten erzeugt.
Ja, und vielen ist halt auch gar nicht bewusst, ob diese Seiten sinnvoll sind oder nicht. Es gibt einfach Filterfacetten, die wirklich komplett sinnfrei sind, während andere hingegen sehr wichtig sind. Also immer ein schönes Beispiel ist halt, wenn man jetzt irgendwie Schuhe kaufen möchte, dann ist es so, dass eine Marke ist mitunter ein sehr wichtiges Kriterium. Das heißt, einen Markenfilter würde man tendenziell immer reinwandern lassen. Jetzt ein Größenfilter ist schon sehr, der kann gar nicht relevant sein oder hochrelevant. Also ich habe eine Schuhgröße 45. Das heißt, wenn ich Schuhe online kaufe, dann ja suche ich halt was mir gefällt und packe das in den Warenkorb in Größe 45, gar kein Problem. Wer aber eine Übergröße hat mit, sagen wir mal, 53, für den ist das ein hochrelevantes Thema. Der wird Schwierigkeiten haben, überhaupt jemanden zu finden, der Schuhe in seiner Größe verkauft. Das heißt, der mag durchaus bei Google mal eingeben, Schuhe Größe 53. Wenn er dann einen Shop gefunden hat, der das anbietet, dann guckt er, ob ihm was gefällt und packt das vielleicht in den Warenkorb. Und diese Aussteuerung, die muss man halt wirklich verstehen, dass man halt für das eine gegebenenfalls eine Seite vorhalten muss, für die eine Facette, also für das, nicht nur für die Facette, sondern auch für das, den Wert der Facette und für andere Werte halt nicht, weil sie da irrelevant sind. Und dann gibt es halt noch Facetten, die eigentlich nie SEO-relevant sind. Das sind all diese Range-Facetten von bis. Niemand weiß, bevor er die Seite gesehen hat, wie diese Range gewählt wurde. Das kann also gar nicht passieren, dass da nennenswertes Suchvolumen drauf entfällt.
Wobei ich suche oft Schuhe in der so zwischen 103 und 104,15 Euro.
Ja.
Genau, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man Dinger wieder kombiniert, dass du nämlich eben sagst, sowohl Marke als auch eben die berühmte Größe 53 oder 56 oder whatever es war. Dann ist natürlich auch die Frage, muss man das intern auch fragen, kann ich dann so eine Seite sinnvoll befüllen oder ist da eh genau nur ein Schuh drauf? Dann kann ich es mir natürlich auch sparen, obwohl Volumen dafür da ist. Genau. Dann müsste ich in dem Fall eher die Produktdetailseite als Ranking-Ziel haben. Oder wenn ich jetzt genau nur drei Produkte habe, kann man sagen, macht Sinn, aber habe ich die dauerhaft oder sind es demnächst doch wieder nur einer? Oder wenn es mal acht? Also dann muss man auch sein Produktportfolio mal genau durch diese ganzen Kombis, die man dann ermittelt hat, durchlaufen lassen und sagen, kann ich die dauerhaft mit genug Auswahl bedienen, dass sich dafür auch eine Übersichtsseite lohnt oder habe ich das dauerhaft nicht, dann würde ich sie dann auch wieder rausnehmen.
Genau, und das setzt ja auch noch viel früher an. Also oft werden einem halt Filterfacetten angeboten, die dann genauso viele Ergebnisse zeigen wie das, was man gerade schon sieht. Na, welche werden das sein? Dieselben. Oder wenn man dann immer mal wieder sieht, dass man bis auf ein Ergebnis runterfiltern kann und dann weitere Filter hinzuklicken kann, die dasselbe Ergebnis zeigen. Oder man kann sogar bis auf null Ergebnisse runterfiltern und dann noch weitere Filter hinzufügen. Die Seiten funktionieren aber erschreckenderweise besonders gut, wenn man noch zusätzlich Werbung eingebunden hat.
Das stimmt. Oder irgendwelche automatisierten Texte. Aber nicht, also trotzdem musst du einfach ein bisschen Energie reinstecken und da dann einfach zu sagen, und das wäre natürlich das Erste, bevor man es gar nicht anders hinsetzt, zumindest mal einen No-Index draufsetzen, aber nicht so, sondern klar sein, ich erzeuge damit wahrscheinlich Faktor 1000, 10.000, 100.000% mehr Seiten, als ich vorher in meinem Shop hatte. Und die werden auch bei NoIndex alle gecrawlt werden. Und die werden auch aktuell immer wieder mal gecrawlt, weil das NoIndex kann ja rausgehen und Google wird es nur sehen.
Genau.
Wenn es. Das heißt, das läuft definitiv gegen mein Crawl-Budget. Und wenn wir es vorhin gesagt haben, Leute unter 100.000 müssen sich damit keine Gedanken machen. Und wer jetzt hier ein Shop-Betreiber ist, merkt, oh Gott, ich habe hier 20.000 Produkte. Crawl-Budget ist nicht mein Problem. Wenn er eine Faceted-Search hat, kann er sein, dass Google nicht, dass er trotzdem 2, 3, 4, 5 Millionen Seiten gefunden hat. Und er weiß es gar nicht.
Ja, und das Problem ist aber häufig auch, dass Leute einfach auf unvollständigen Daten ihre Entscheidungen treffen. Also wir haben einen Kunden, die haben immer um die 5 Millionen Seiten gecrawlt und haben dann so um die 27% No-Index-Seiten gehabt. Das ist durchaus nicht wenig.
Aber erträglich. Also 27% ist schon mal ein sehr guter Wert.
Können wir leben, alles halb so wild. Und wir haben dann einen 50 Millionen Seiten Crawl gemacht und hatten dann halt dummerweise 96% No-Index-Seiten. Und das hing einfach mit der Systematik zusammen, dass sie gesagt haben, eine Filterfacette, die ist Index, zwei Filterfacetten kombiniert sind unter gewissen Umständen noch Index und drei Filterfacetten sind halt immer No-Index. Und alles jenseits dessen. Und naja, wenn man jetzt halt Ebene für Ebene von vorne aus crawlt und davon ausgeht, dass die Startseite halt in der Regel die stärkste Seite ist, dann wird man halt ein komplett anderes Seitenmuster sehen, je tiefer man in die Seite reingeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man versucht, zumindest seiner Seitengröße angemessen tief zu crawlen, im Idealfall sogar komplett vollständig.
Definitiv, ja. Da gebe ich dir recht. Zu dem Farbfilter natürlich noch, rein Usability-technisch, was immer ein bisschen nervig ist in so Shops. Wenn ich den jetzt reinlasse, es gibt ja gerade im Modebereich durchaus Blusen in Rot als Suchanfragen und so etwas, also die machen Sinn. Gattung plus Farbe, teilweise auch Gattung, Marke und Farbe. Da müssen aber die Produktvorschaubilder passen. Also was viele dann nicht machen, ist Produktvorschaubild umschalten. Und im Portal weiß ich, ich habe rot geklickt Und ich gehe dann davon aus, auf der Produktdetailseite kann ich dann auch die Farbe auf Rot einstellen. Sonst hätte es mir wahrscheinlich nicht angezeigt. Und in vielen Fällen ist es ja auch so, sonst wäre es ja nicht drin. Wenn ich aber aus Google reinspringe, habe ich ja bewusst keinen Filter gesetzt. Und wenn dann alles irgendwie grün, gelb und pink ist und nicht rot, dann habe ich so das Gefühl, die wissen nicht so genau, was rot ist.
Ja, dann wird man schön hohe Abschwungraten haben.
Genau. Also auch da muss man gucken, dass wenn man, also gerade auch bei den faszinierten Seiten muss man schauen, wenn man die im Index lässt, dass die auch den Search-Intent treffen. Also was ja auch viele da nicht, also man sieht ja dann in der Faszinierung, was man angeklickt hat, es steht aber nicht in der Überschrift. Also sie schreiben es dann, weil der SEO macht nochmal den Titel rein und irgendwie die Description, lassen sie in der Überschrift aber weg.
Ja.
Und jetzt komme ich drauf und weiß nicht, dass das die Seiten sind für das, was ich gesucht habe, weil dann einfach nur Schuhe dasteht.
Ja.
Und eben nicht Nike, Sportschuhe, schwarz.
Ja. Was auch ganz häufig vergessen wird, ist, die gesetzten Filterfacetten in die Breadcrumb mit aufzunehmen.
Ja.
Weil die Breadcrumb definiert ja, wenn man sie denn sauber auszeichnet, am besten mit Schema.org und Breadcrumb-List. Das wird von Google zum Beispiel sehr zuverlässig genommen. Und wenn man das halt sauber auszeichnet, wird das zur Folge haben, dass das Search-Snippet sich ändert bei Google in den Results. Und die Breadcrumb-Listings haben gegenüber der normalen URL um bis zu 5% gesteigerte Klickrate, einfach weil der Nutzer genau versteht, wo er ist. Und gekürzt werden die ja, wenn die Breadcrumb zu viele Elemente enthält, im vorderen Bereich. Das heißt, man muss besonderen Wert darauf legen, dass die hintersten zwei, die gesetzt sind, wirklich passen und für den Nutzer klar machen, in welchem Segment er sich gerade befindet.
Definitiv. Schema.org, auch tolles Thema. Liebe ich sehr. Genau. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, ihr crawlt jetzt richtig viel, also was so einfach an für einen Kunden wert sein muss, bis zu 50 Millionen, als jemand, der jetzt auch solche Crawls natürlich bearbeitet, muss man immer sagen, 50 Millionen Seiten zu crawlen und anzuschauen, das kann natürlich man menschlich nicht mehr parsen. Also da ist man raus. Deswegen macht ihr ja viel in der hinsichtlich eben der internen Linkgraph-Berechnung, damit man einfach halbwegs visualisiert ein bisschen sieht, wo man hinschauen muss. Ansonsten läuft man sich ja tot.
Genau, also da gibt es halt zwei Ansätze. Das eine ist, was sind Autoritäten, also wichtige Seiten. Die Idee dahinter ist, Google hat ja, also kommt ja eigentlich von Google, welche Seiten, auf welchen Seiten landet der Benutzer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also eine stupide PageRank-Berechnung. Und das kann man natürlich auch auf einem internen Linkgraph machen, um einfach rauszufinden, welche Seiten sind besonders gut erreichbar. Normalerweise sind das natürlich dann die Startseite, die Seiten, die sofort im Template erreichbar sind, und so weiter. So, wenn man sich das für einzelne Unterseiten anschaut, nimmt natürlich dieser PageRank extrem schnell ab und werden dann halt irgendwelche Subkomma-Werte, also sehr, sehr kleine Werte, sind auch nicht mehr interessant, die sich jetzt für Einzelseiten anzuschauen. Kommen wir gleich dazu. So, der zweite Punkt ist ähnlich wie rauszufinden, welches die wirklich gut erreichbaren Seiten sind. Das ist natürlich auch rauszufinden, von welchen Seiten aus alle anderen Seiten gut erreichbar sind. Dafür braucht man eine Hub-Metrik. Und da gibt es auch ein mathematisches Verfahren, nämlich den Chi-Rank. Haben wir uns nicht ausgedacht. Ist einfach so, kann man umsetzen. Es ist nichts anderes als ein invertierter PageRank. Also man dreht de facto im Linkgraph alle Links einmal um und macht genau dieselben Berechnungen. Und damit kann man herausfinden, von welchen Seiten der Nutzer gut überall anders hinkommt. Und im Idealfall hat man natürlich am Schluss eine Struktur geschaffen, wo das dieselben Seiten sind, die auch den hohen PageRank haben. Also ich möchte natürlich, dass der Nutzer von meiner Startseite aus zu all meinen anderen Seiten gut hinkommt. Und wenn ich rauslesen kann, dass das nicht übereinstimmt, dann weiß ich im Wesentlichen, dass ich ein großes strukturelles Problem habe, was ich angehen muss. So, und damit man bei so großen Seiten solche strukturellen Probleme angehen muss, muss man anfangen, Segmente von Seiten zu bilden, weil niemand kann sich mehr 50 Millionen Seiten von Hand anschauen. Das bedeutet, in der Regel segmentiert man zum Beispiel erstmal nach Seitentypen. Also ich schaue mir einfach an, was für unterschiedliche Templates verwende ich in meiner Seite. Also bei einem Shop wären das die Kategorien, vielleicht noch Unterkategorien. Dann habe ich irgendwelche Produktseiten. Vielleicht habe ich unterschiedliche Produktseiten. Vielleicht habe ich noch einen Ratgeberbereich. Dann habe ich diese ganzen Legal-Bereiche, also hier AGB, Impressum,
Service-Seiten.
Service-Seiten. Genau. Und vielleicht habe ich noch einen Blog, irgendwie sowas. Und das kann ich alles segmentieren. Bei uns haben wir dazu mehrere Möglichkeiten geschaffen. Zum einen über die URL. Wenn jetzt alle meine Kategorien in einem Kategorieverzeichnis liegen, ist das natürlich sehr einfach. Dann sage ich einfach, ja, Pfad beginnt mit Kategorieverzeichnis und ist super easy. Schwieriger wird es, wenn ich dann komplexe Muster habe oder wenn sich aufgrund von sprechenden URLs halt über die URL gar nicht mehr ablesen lässt, was für ein Seitentyp das ist. Und dann muss man halt ins HTML schauen. Und das können wir halt auch. Also wir können halt Segmente über den HTML-Quellcode bilden. Entweder ich zeichne es dann halt dort aus oder ich benutze einfach schon Dinge, die im Quellcode halt vorhanden sind. So, und wenn ich das gemacht habe, dann finden wir beim Crawl all die URLs, für die halt in ein gewisses Segment gehören. Und nachdem man dann diese PageRank-Berechnung gemacht hat, kann man halt diese ganzen PageRank-Werte und ChireRank-Werte für dieses Segment aufsummieren. So, und wenn ich jetzt strukturelle Änderungen an der Seite mache, dann weiß ich ja, ob sich dieser Wert verbessert oder verschlechtert. Möchte ich also meine Produktseiten stärken, dann schaue ich mir an, in dem ersten Crawl, wie ist der Ist-Zustand, wie viel aufsummierten PageRank habe ich denn in diesen Produktseiten. Dann mache ich diese strukturellen Änderungen, im Idealfall natürlich auf irgendeiner Entwicklungsumgebung, damit ich nicht Blödsinn online stelle. Und dann mache ich den nächsten Crawl und vergleiche einfach. So, und wenn jetzt dieser Wert, der aufsummierte PageRank dort hochgegangen ist, dann habe ich offensichtlich diese Produktseiten gestärkt. Und was einem natürlich klar sein muss, ist, das ist nur eine Umverteilung. Also PageRank ist halt ein abgeschlossenes System. Also es ist eine Wahrscheinlichkeit, die ist insgesamt 100% oder 1, also wenn man das mit Floating Points darstellt. Und wenn ich natürlich irgendwas stärke, mache ich irgendwas anderes schwächer. So, und da muss ich halt dafür auch rausfinden, was wirklich relevante Seiten sind. Ich könnte jetzt bei Produktseiten im zweiten Schritt auch hingehen und könnte sagen, das hier sind meine gut performenden Produktseiten und das sind meine schlecht performenden Produktseiten. Auch sowas könnte ich auszeichnen. Und dann könnte ich natürlich wieder rausfinden, habe ich jetzt die gut performenden stärker gemacht.
Exakt, aber das ist ja genau das Thema. Man kann einfach gewichten. Du hast ja auch noch du siehst ja auch noch gleich die Klicktiefe. Finde ich auch mal ein sehr spannendes Thema, dass man sieht, wie sich das dann über die, also wie viel, also auf der Ebene 0 liegt natürlich eine Seite, dann wie viel liegen auf der Ebene 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter runter. Und da sieht man ja auch dann oft, das geht zuerst mal so schön nach oben und dann hat man oft so ein Thema, dass die so ab Ebene zwischen 3 und 4, also auf Ebene 3 habe ich dann irgendwie was 2000 Seiten, auf Ebene 4 nochmal 2000, wo ich dann immer sage, okay, wenn ich dann sehr viele Seiten habe, das meine ich damit, ich bin spitz, das kann dann runter bis eben 15 und irgendwann flacht es hinten ab, und dann habe ich in sich eine spitze Struktur.
Ja.
So. Und einfach sagt man, und wenn man sich dann mal sagt, okay, von 0 auf 1 kommen 150, das heißt, die Seite 0 auf 1 verlinkt 150 Seiten. Dann auf 2 kommen 1000, dann verlinkt also jede von diesen 150 so im Schnitt 7 neue Seiten, die noch nicht verlinkt, sonst wären sie ja auf Ebene 1, also 7 neue. Ja. Und danach bleibt es gleich, das heißt, jede von der auf Ebene 3 auf zur Ebene 4 verlinkten nur eine neue. Wahrscheinlich, weil ich sonst so ein großes Mega-Menü habe und immer schon Seiten verlinke, die schon verlinkt waren. Das heißt, zu jeder Seite, die Google findet, findet sie eine neue dazu. Rein mathematisch, wenn es runter ist. Kann natürlich auch sein, dass eine davon eine riesen Linkliste ist und der Rest ist alles klar. Aber jetzt mal rein nur, wenn man sagt, das ist gleich verteilt. Und wenn man dann sagt, okay, wenn ich es auch schaffen würde, dass bei jeder Seite ich zumindest 10 neue, hätte ich von die nächsten 10 Ebenen zusammengestaucht auf die Ebene 4.
Genau.
Und was schon das Ganze viel flacher in der Verlinkung machen würde. Genau. Und das sind einfach so spannende Fragen, die man bei euch sehr gut sieht. Vor allem, wenn man es dann in den Segmenten sieht und sagt, okay, Kategorieseiten, die gehen bis Ebene 15 oder 18 wegen der Paginierung. Ich habe aber alle Produkte schon in Ebene 6 erreicht. Das heißt, alle Kategorien, die bis Ebene 7 sind eigentlich Seiten, die ich nicht mehr brauche, weil ich habe die Produkte schon irgendwo anders angelenkt. Und dann kann man bei euch auch sagen, was passiert, wenn ich die Seiten rausnehmen würde? Wie würde denn dann die PageRank-Verteilung aussehen? Richtig.
Und das hast du auch ganz häufig bei Shops, also genau dieses Paginierungsthema, dass sie quasi Kategorien und Unterkategorien haben. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast zwei Unterkategorien mit jeweils 100 Produkten. Listest 10 auf einer Seite, hast du natürlich jeweils 10 Unterseiten an Paginierung. Und das, dann wird in den Oberkategorien werden alle Produkte gelistet mit demselben Multiplier. Und dann hast du natürlich in der Oberkategorie 20 Seiten Paginierung, die viel schlechter sind, weil unspezifischer, weil sie listen ja die Produkte aus zwei Unterkategorien. Das macht die Seite einfach nur tief, ohne dass es zu einer besseren Erreichbarkeit beiträgt. So, wenn man sich das in der Webanalyse anschaut, ist es meistens so, die ersten 3 bis 5 Seiten werden noch angeklickt, danach ist es nur noch für den Bot. Es ist also völlig harmlos auf der Oberkategorie, die Seitenzahl einfach nach 3 oder 5 komplett zu cutten, den Nutzer stattdessen aufzufordern, eine Unterkategorie auszuwählen und der ganze PageRank, der hat auf diesen jetzt weggeworfenen Pagination-Seiten lag, der verteilt sich natürlich dann sauber durch den Rest der Seiten und die werden natürlich alle stärker.
Exakt. Hat ja früher, haben die Suchmaschinen ja auch so gemacht. Also bei diesen ganzen Fireballs und so etwas früher konnte man eh nur bis Ergebnisseite 20. Danach haben sie gesagt, du hast jetzt 100 Ergebnisse angeschaut, mach deine Suche mal ein bisschen schöner. Also da war einfach nichts.
Das ist ja heute auch nur so ähnlich. Also wenn du dir Google anschaust, Google limitiert ja auch die Anzahl der Suchergebnisse, was einfach eine Performance-Geschichte ist. Also
kann man die 12.000 Ergebnisse zu Auto nicht durchklicken? Mist.
Nein, du kannst
nicht. Ich habe extra für den nächsten Urlaub vorgenommen.
Bei 1.000 ist maximal Schluss und vorher kopieren sie die ja schon kräftig zusammen. Vielleicht noch was Interessantes zu den Leveln, was du vorhin angesprochen hast. Da gibt es ja 2 Sichtweisen auf die Sache. Bis letztes Jahr hatten wir auch nur eine und dann haben wir diese HRF-Lang-Prüfung eingebaut. Und im Zuge von HRF-Lang ist uns dann sehr bewusst geworden, dass man da eigentlich unterscheiden muss zwischen der User- und der Bot-Sicht. Also nehmen wir mal einen Redirect für einen Nutzer. Ist das ein zusätzlicher, also ist das, der Nutzer klickt, der Redirect, dafür muss er ja nicht mit der Sache interagieren. Das heißt, das erhöht den Level, also die Tiefe für den Nutzer ja eigentlich nicht. Für den Bot ist aber ein Redirect ein zusätzlicher Request. Das heißt, auf der Bot-Seite erhöht das natürlich schon die Ebenentiefe. So, umgekehrt haben wir auch den Fall. Denn wenn du jetzt eine Seite hast, die HRF-Lang oder Canonical oder sowas benutzt, dann ist es für den Bot durchaus ein Weg, über einen Canonical oder HRF-Lang-Verweis eine andere Seite zu finden. Das heißt aber nicht, dass der User da hinkommt, wenn die nämlich nicht auch noch als Link innerhalb der Seite ist und durch den Nutzer angeklickt werden kann, dann kann es auch Seiten geben, wo der Bot-Level eben niedriger ist als der User-Level. So, und im Idealfall schafft man natürlich Seiten, wo diese beiden Sichtweisen deckungsgleich sind. Nur dann ist das halt ein benutzbares Konstrukt. Und deshalb haben wir jetzt seit einiger Zeit auch wirklich diese beiden Level drin, also sowohl ein User-Level als auch ein Bot-Level, damit man halt hier direkt Probleme erkennen kann.
Ja, das ist auch spannend, weil es gibt ja immer wieder das auch oft gesehen, man klickt sich durch und denkt, was sind das hier alles für krude URLs? Und macht man eine Seitabfrage und man findet diese krude URLs nicht, weil die per Canonical alle auf Sprechende gehen. Die sind aber intern gar nicht verlinkt.
Ja.
Also absurder Käse, weil man hat alles eine Ebene nach hinten geschoben. Tut weh.
Genau, aber Google folgt ja diesen Links. Also die Canonical-Links und die HRF-Lang-Verweise reichen ja für die Discovery komplett aus.
Ja, im Index bist du.
Genau.
Ranken ist halt schwer.
Das mitunter auch. Also auch der Linkschuss, der da übertragen wird, kann auch ausreichend sein, damit das Zeug rankt.
Man würde halt besser ranken.
Man würde halt besser ranken, wenn man das richtig gebaut hätte.
Exakt, genau. Also und das auch wiederum nicht unerheblich. Aber das sind immer so spannende Sachen, die man da so in der freien Wildbahn begegnen. Aber wie gesagt, also mir macht es mit dem Segmentieren bei euch wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil es die Arbeit doch massiv erleichtert. Vor allem, weil man es dann auch gleich, was wir auch immer empfehlen, allein schon wegen der Google Search Konsole, also wenn man irgendwo im Relaunch drin sind und URL-Strukturen neu aufbauen, versuchen wir immer, die nach Template zu sortieren, damit man die auch gesondert verifizieren kann. Da hat man nämlich auch dann die Fehlerreports von Google auf Template-Ebene und die sind ja immer Template-lastig, sind ja alles irgendwelche Systeme, die auf Templates basieren. Und man hat dann auch gleich und man sieht dann auch gleich, okay, sind denn jetzt, was im Shop eigentlich sein sollte, wenn er halbwegs gut ist, eher die Category-Pages, die mir in Traffic ziehen, oder sind es eher die Produktdetailseiten. Ich kann es in der Webanalyse dann gleich nochmal hinterherziehen. In der Regel Produktdetailseiten weniger Traffic, aber etwas höhere Conversions als auf einer Category. Dann kann man auch sagen, wie gleicht sich das aus und welcher Seitentyp ist für mich jetzt wirklich dann im Cache wichtiger oder nicht. Und kann das dann auch noch gleich mit aufeinanderlegen mit den entsprechenden Werten, die ihr habt, was die Level betrifft, PageRank und ShireRank, die sich dann jeweils in diesen Seiten-Template-Typen einsammeln und wie die sich verteilen. Und da muss man jetzt nicht mal Rocket Science machen, weil man redet hier von Datenpunkten, die überschaubar sind, die kann man nur versuchen noch abtippen und sich mal nebeneinander legen, weil das sind dann 10, maximal 12 Punkte, die man aber aus den verschiedenen Datentöpfen, Analytics, Search-Konsole und Crawling aufeinanderlegen kann und gleich sagen, ist denn das, was ich eigentlich erwartet hätte, das?
Genau.
Und wichtig. Wenn es nämlich nicht ist, dann kann ich jeweils in die einzelnen Systeme dann mich in die Tiefe reingraben und irgendwas muss ich dann tun, um das zu ändern. Aber man sieht relativ schnell, wo das Problem in der Struktur, wo man hinlaufen muss, um das Problem zu lösen.
Genau. Wichtig ist halt dabei eigentlich immer, dass man die URL-Struktur gut plant, damit man sie nachher auch segmentieren kann. Also die allermeisten Tools unterstützen halt eine Segmentierung über Verzeichnisse und deshalb ist es sehr gut, wenn man sich daran halt hält. Also wenn man komplett sprechende URLs hat und alles ins Root-Verzeichnis packt, dann ist die einzige Chance, die man für die Segmentierung hat, noch eine Auszeichnung im Quellcode. Und das ist halt,
dann kriege ich über Analytics hin und bei euch hin, bei Google Search Console bin ich raus, weil dann nimmt mir nichts aus dem Quellcode.
Richtig, genau. Und deshalb segmentiert man halt sinnvollerweise so, dass man seine ganzen URLs immer in ein Verzeichnis packt. Alle Produkte in ein Verzeichnis, alle Kategorien in ein Verzeichnis etc., dann ist es nachher sehr einfach, direkt abzulesen, wie ein gewisser Seitentyp halt performt.
Definitiv.
Und die eigentliche Struktur, diese hierarchische Struktur, semantisch korrekt zu sein, Verzeichnisse, Dateien in Verzeichnissen oder sowas, das interessiert die Suchmaschine überhaupt nicht.
Nee, das nicht, aber die Templates machen Sinn.
Ja.
Also es ist auch etwas, was wir mittlerweile so letzten Jahre auch immer empfohlen haben, dann bleiben die auch relativ kurz, man muss ja da nicht Kategorie oder Rubrik schreiben, es reicht ja dann auch ein Buchstabe.
Ja.
Also das kann sehr ultra kurz sein, Hauptsache man kann es triggern.
Oft haben sie ja auch schon Auszeichnungen ohnehin drin, also gerade bei den Verlagen hast du IVW-Vertaggungen, da kannst du natürlich die IVW-Vertaggung einfach benutzen, um auch in anderen Tools, also bei uns könntest du, weil du auf den HTML-Quellcode prüfen kannst, kannst du natürlich einfach die IVW-Vertaggung nehmen und danach segmentieren. Oder du hast Analytics, wo du das Ganze machst, oder irgendwelche Conversion-Tracking-Pixel etc. Also oft gibt es die Daten halt eh schon in den Seiten. Oder man lässt sie sich halt zusätzlich reinschreiben, dann zwingt man halt den Developer einen ausgedachten Meta-Tag in die ganzen Seiten oben hinzuzufügen, also was weiß ich, Meta-Name.
Kann ja auch einen Kommentar Seiten, nehmen. Also
Seitentyp,
Gatter,
Content, Kommentar. So und so. Genau, Kommentar, alles okay.
Fantastisch. So, und das Nächste, was was mir hängen geblieben ist, war ja deine beim Vortrag, ich glaube, das war, du hast den zweimal, habe ich ihn gehört, bei Kahn und bei Systrix. Ich habe beides mal zugehört. Aber beim zweiten Mal konnte ich dann, wusste ich, was ich beim ersten Mal nicht verstanden habe, wo ich genauer zuhören musste. Deswegen lohnt es sich immer mal, Vorträge zweimal anzuhören. Und da hast du ziemlich viele Sachen, die ihr im HRF-Lang-Bereich gefunden habt, erzählt, weil da kann man ja auch, also ich meine, jeder weiß, dass ich mit auseinandersetzt, HRF-Lang ist so ziemlich der größte Pain in the Ass, den man sich da so einfangen kann auf Seiten, weil es irgendwie wesentlich komplexer ist, als es so im ersten Moment, wenn man drüber nachdenkt, den Anschein hat. Und das dann auch noch im System beizubringen, noch komplexer,
ja,
dass es auch noch sinnvoll ausführen muss. Und da hast du halt ziemlich viel mitgebracht, aber ich habe dann auch festgestellt, bei dem Crawling gibt halt so viele lustige Fehlerbilder, die man erstmal abfangen und erkennen muss, die ja doch sehr umfangreich sind.
Genau, also wir haben letztendlich angefangen, dieses HRF-Lang-Feature für den Kunden zu entwickeln letztes Jahr. Bei denen sind die Fehler in der Search-Konsole für die HRF-Lang-Rückverweise, die sind durch die Decke gegangen. Und das Kuriosum war halt, dass man eigentlich diese ganzen Seiten, die dort als fehlerhaft markiert waren, die konnte man nehmen, in die meisten anderen HRF-Lang-Prüftools reinpacken und die haben dann gesagt, grün, alles okay, hast ja alles richtig gemacht. Und dann war die Frage an uns, könnt ihr uns da helfen, rauszufinden, wo das Problem ist?
Weil die Search-Konsole gesagt hat, es gibt ganz viele Falsche.
Genau, die Search-Konsole hat gesagt, es gibt ganz viele Falsche. Und der erste Ansatz ist natürlich, du musst mal die Daten beischaffen, also musst du anfangen, diese ganzen HRF-Lang-Verweise zu speichern. Für uns hat das erstmal bedeutet, dass wir unser ganzes Link-Modell nochmal aufbauen mussten, weil bis jetzt war halt ein Link quasi ein Verweis zwischen zwei Seiten und da steht entweder ein No-Follow oder kein No-Follow dran. Und das war es im Wesentlichen. So, und jetzt sind Links natürlich ein bisschen komplexer, weil jetzt musst du dir noch merken, dass der vom Typ HRF-Lang ist und dass er halt noch eine Sprache zusätzlich hat. Das muss man halt auch noch alles verstehen. Also Land. Im Wesentlichen.
Also Sprache und Land hat
er. Sprache und Land, wobei das ja ein String ist, einfach, dass es ja zusammenhängt.
Ja, ja, aber du kannst ja sagen, in Deutschland für Russen.
Richtig, genau. So, und das war so der erste Part, dass wir die Links dann entsprechend gespeichert haben. Der zweite Part, den man natürlich für eine vernünftige Hareflang-Prüfung machen muss, ist, man muss die Sprache der Seite verstehen. Das heißt, man muss auch die Sprachauszeichnung auslesen. Und die kann an diversen Stellen stehen, zum Beispiel am HTML, HTML lang gleich so und so. Und dann gibt es diverse veraltete Auszeichnungen im Header der Seite, im Head der Seite. Die sollte man alle nicht mehr machen. Wir haben uns deshalb auch wirklich dagegen entschieden, sie überhaupt aufzunehmen. Also Seiten, die das nicht am HTML oben machen, da tun wir so, als hätten wir keine Sprache gefunden, weil es ist deprecated, es ist definitiv zu ersetzen. Und es gibt witzigerweise sogar Auszeichnungen, die wir in diversen Seiten gefunden haben, die es nie gab. Die waren nie valide. Das hat irgendwann mal jemand falsch in irgendeinen Guide geschrieben und alle anderen haben es stupide kopiert.
Ja, muss halt der richtige Guideschreiber sein, gell?
Genau. So, und nachdem wir dann die Daten zusammen gesucht hatten, sind wir dann hingegangen und haben die eigentlichen Prüfungen angefangen zu bauen. Und eine konsistente Hareflang-Verlinkung zu haben, bedeutet, dass jede Seite auf sich selbst verweisen muss. Jede Seite muss auf jede andere Seite verweisen, die in der Hareflang-Gruppe ist. Und die Sprachen müssen natürlich auch noch konsistent zueinander passen. Also die Seitensprachen zu den Verweisen, die darauf zeigen. So, ist also so ein mehrstufiger Prozess. Und im Wesentlichen muss man erstmal alle Seiten in der Gruppe zusammenfassen.
Genau. So, und das Problem ist ja, wenn die Gruppe im Eimer ist, dann ist die Gruppe im Eimer. Also es ist nicht so, dass die anderen dann als richtig interpretiert und funktionieren.
Genau.
Was wir ja öfters mal gesehen hatten, auch schon bei Kunden, hat funktioniert. Also AT war dann auch AT vor DE, wo es ja meistens so das Problem ist. Dann macht irgendeiner irgendwo was kaputt. Die Verlinkung stimmt zwar noch, aber irgendeine andere in der Gruppe stimmt nicht mehr und zack war die AT weg.
Genau, und häufig passiert es dann, dass man einfach zusätzliche Parameter anhängen kann. Also man hat dann halt irgendwelche Tracking-Parameter innerhalb der Seite und die Hareflang-Verweise in der Tracking-Parameter-Seite, die zeigen dann nicht auf die anderen Tracking-Parameter in den anderen Ländern. So, und damit wird die Gruppe dann unbalanced, weil es jetzt einen Teilnehmer gibt, der von außen auch noch in diese Gruppe reinlinkt und die dann zerstört. So, und diese ganzen Fehlerklassen, die haben wir halt inzwischen sehr übersichtlich aufbereitet. Im Moment allerdings nur für Hareflang-Auszeichnung im HTML und in den Headern. Sitemaps ist noch ein Punkt, der bei uns noch offen ist. Das war nichts, was der Kunde jetzt in dem Fall gebraucht hat. Deshalb haben wir das bis jetzt noch nicht gebaut. Aber die ganzen zwei anderen großen Punkte haben wir halt schon. Und ja, in dem Fall von dem Kunden war das halt wirklich so, dass wir diese Fehlerklasse hatten, dass zusätzliche Seiten halt diese Hareflang-Gruppe gekillt haben und Google dann halt gesagt hat, die Rückverweise stimmen halt hier nicht. Inwiefern das jetzt für alle Seiten ein Problem ist, wage ich mal zu bezweifeln. Also denn diese Thematik, auf diese Art und Weise eine Hareflang-Gruppe kaputt zu machen, das kann ich natürlich auch negativ benutzen. Also es hält mich ja niemand davon ab, eine Seite zu machen, die einen Hareflang-Verweis bei meinem Mitbewerber auf der Startseite anzeigt und damit dessen Hareflang-Gruppe dort kaputt macht. So, und mitunter mag Google das auch in der Search-Konsole halt vorhalten. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass das wirklich Auswirkungen auf das Ranking in den Dimensionen haben wird. Der Hintergrund ist, Google ignoriert die innerhalb vom HTML gesetzte Seitensprache komplett. Also es gibt mehrere Stellen im Netz, wo Google eindeutig sagt, dass sie die Seitensprache einfach selber erkennen. Das ist sehr zuverlässig zu machen und es ist einfach Blödsinn, darauf zu vertrauen, dass der Webmaster das halt richtig angegeben hat. Und die eigentliche Problematik, die ja Google hat, ist ja nur beim Ausspielen von von Regionalisierung gar nicht so sehr beim Ausspielen von unterschiedlichen Sprachen. Also wenn ich eine deutsche Suchphrase mache und Google verstanden hat, dass ich jetzt ein deutsches Ergebnis haben will, dann werden sie eine deutsche Ergebnisseite immer bevorzugen gegenüber einer englischen oder spanischen oder französischen. So. Tricky ist eigentlich nur der Fall, wenn ich Deutschland, Österreich und die Schweiz habe, dreimal dieselbe Sprache und jetzt rausfinden muss, welches davon das beste Ergebnis ist. Und dafür brauche ich die Auszeichnung. Das heißt, aus meiner Sicht kann man sich es sparen, eine HRF-Lang-Auszeichnung komplett zu machen für alle Sprachen. Eigentlich brauche ich nur eine HRF-Lang-Auszeichnung, die Alternativen entsprechend ihrer Regionalisierung aufzeigt. Also Englisch für UK, Englisch für US, Englisch für Australien. Das ist wichtig. Oder halt diese Deutsch-Thematik.
Ja, sehe ich absolut genauso. Gleiche natürlich auch mit anderen Sprachen, die verbreitet sind, Spanisch, Portugiesisch etc. pp. Wenn ich da in den entsprechenden Südamerika noch vertreten bin. Spannend kann es natürlich werden, was Leute noch zu wenig machen, ist einfach mehrere Sprachen im eigenen Land anzubieten. Also wie gesagt, wir haben hier irgendwie ziemlich viele türkisch sprechende Einwohner, russisch sprechende Einwohner, die sicherlich auch zum Teil in ihrer Muttersprache suchen. Und wenn man dann natürlich auch eine russische Seite hat, dann kann man die wieder verknuddeln, weil es Sinn macht. Weil wenn die auf dem original russischen Pendant kommen und geht zum Beispiel Online-Shopping, dann können sie natürlich da nicht einkaufen, weil sie in Deutschland sind. Dabei gibt's aber die russische Seite für die deutschen Leute. Also da kann man ruhig auch mal ein bisschen kreativ werden. Das macht für den einen oder anderen Use Case durchaus Sinn. Aber wild einfach alle Sprachen miteinander zu verbinden, dann finde ich auch immer einen ziemlichen Overkill, der die Komplexität massiv nach oben treibt. Aber ansonsten, wie gesagt, die Erfahrung war bei uns, wenn du die HRF-Lang-Gruppe wirklich, also wenn du jetzt nicht nur einen kaputt machst, sondern die Gruppe kaputt machst, wie bei dem Kunden war der Fall, die haben einfach noch in die Schweiz mit reingenommen.
Ja.
In der Schweiz aber die Rücklings nicht. Da war halt auch die österreichischen weg, weil halt die ganze Gruppe im Eimer war. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn du nach außen nicht nur die Startseite, sondern, ich meine, du kannst ja in der Selbstseite crawlen, kopierst ihn halt nochmal und es ist jetzt auch kein Rocket Science, da mal 5 Millionen reinzuschicken, die falsch sind, weil auf die entsprechenden Teams sein von außen. Was sie dann machen, weiß man nicht. Auf jeden Fall schlägt es aber auf der Search-Konsole auf. Also selbst wenn es nichts passiert, hast du erstmal da eine riesen Fehlermeldung.
Ja, und dann die Panik.
Und da habe ich aber John Mu dazu gefragt, auf der SEO.com auf dem Panel, hab mir gesagt, du, was bei, wenn ich da von außen rein, dann kriege ich ja hier, sagt, ja, nee, aber das macht nichts. Ich so, ja, aber die Leute kriegen ja trotzdem Panik. Also dann halt vielleicht auch, wenn es von außen kommt und ihr sagt, ihr ignoriert es, wenn es von außen ist, was ich jetzt nicht getestet habe, also was noch zu beweisen wäre, sagen immer viel. Ich habe jetzt noch keinen Test durchgeführt. Dann zeigst du dann auch wenigstens auch nicht, also ein Fehler sollte, der angezeigt wird, sollte auch immer einer sein, der eine Wirkung hat. Davon gehen Leute aus. Also das heißt, in dem Moment hast du auf jeden Fall irgendeinen, der dann in seinem Büro peinlich hin und her rennt und nicht weiß, was er tun soll.
Ja, aber die Search-Konsole ist da eh nicht besonders präzise mit den ganzen Daten, die sie dort abliefern. Also es dauert ja auch mitunter Monate, bis Fehler dort auch wieder verschwinden.
Und, oh ja, das Fehler rausnehmen ist echt ein Pain in the ass.
Gerade bei der HRF-Lang-Geschichte haben wir auch erlebt, dass halt Google zwischendrin mal großflächig HRF-Lang einfach wieder vergessen hat und es dann ein paar Wochen später wieder alles neu zu finden, obwohl sich an der Seite nichts geändert hat. Also das war zum Beispiel bei der Climate Data damals der Fall. Ich wusste ganz genau, dass das alles in Ordnung ist und dass sich da nichts geändert hat, was bei vielen Unternehmen dann halt wirklich Grund zur Panik ist. Und bei jemand, der das lange macht, der sagt dann halt, ja gut, hat Google mal wieder Schluck auf. Kennen wir ja nun. Google also hat ja auch wenig Nutzen davon, der Search-Konsole aus finanzieller Sicht. Erstmal, das ist ja eine Dienstleistung, die quasi kostenlos für die Webmaster erbracht wird, damit die ihre Seiten da besser machen können und schlägt sich dann hoffentlich natürlich im besseren Crawling nieder, wo du einfach weniger Müll erfassen und verarbeiten musst, was dann halt finanziell sich auswirkt. Aber die Search-Konsole hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch Lags gehabt, wo einfach tagelang überhaupt keine neuen Daten reinkamen. Da wird Google einfach Besseres zu tun gehabt haben und hat die Daten dann irgendwann nachberechnet.
Gegen Datenlags hat man nichts, aber wenn dann die Linie steht und geht auf einmal runter, weil sie Sachen vergessen, auch schon erlebt,
ja,
dann ist das eine Falschaussage.
Ja.
Also gegen Datenlags zu sagen, du, wir machen jetzt hier mal 2 Wochen nichts, du kriegst einfach keinen neuen Datenpunkt, sag, okay, ich zahle nichts, kann ich mitleben. Falsche Daten auszuliefern, also falsche Dashboards zu malen, die nicht mit der Realität übereinstimmen, die sie haben, das sehe ich kritisch. Dann sollte ich es nicht anbieten, wenn ich es nicht im Griff habe.
Ja.
Also wenn die mir 5 Tage lang keine SERP-Daten liefern, finde ich es ärgerlich, aber Mai kostet halt nichts, muss ich mit leben. Fangen wir bei unserem Import auch alles sauber ab, dass da keine Lücken entstehen. Aber das andere geht natürlich nicht. Also da bin ich immer etwas in der Meinung, dass auch egal, wie man es anbietet, aus welchen Gründen, anhalten ist okay, falsche Daten rausliefern ist nicht okay.
Ja, es ist halt im Falle von diesem Hreflang-Zeug durchaus ein bisschen schwierig. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass Daten sich bei Google mitunter in den Rechenzentren befinden, wo sie auch häufig verwendet werden. Also warum sollte ich zum Beispiel Japanisch zum Großteil in einem europäischen Rechenzentrum vorhalten? Das ist, wäre aus meiner Sicht nicht sonderlich effizient. So. Und wenn ich jetzt aber hreflang mache und möchte halt so eine hreflang-Gruppe auf Konsistenz prüfen, dann setzt es halt voraus, dass ich mir halt die Daten von dieser japanischen Seite hole, weil ich muss ja wissen, wie in der Seite auch die hreflang-Auszeichnung ist. Und das bedeutet halt, dass ich in meinem internen Netz einen Haufen Datenaustausch habe, was halt einfach teuer ist. Und deshalb mag das halt manchmal gemacht werden und zu anderen Zeiten halt nicht, weil ich da irgendwelche anderen wichtigeren Tasks habe. Und für Google ist dieses Feature, glaube ich, vollkommen irrelevant, weil sie es eigentlich nicht bei der Indexierung brauchen, sondern nur bei der Ausgabe des Suchergebnisses.
Exakt.
Also es reicht mir, und selbiges gilt auch für Canonical, also es reicht mir deshalb als vollkommen aus, das als Ausgabefilter zu haben. Also wenn ich ein Suchergebnis habe, was ungefiltert Deutsch für Deutschland, Deutsch für die Schweiz, Deutsch für Österreich 3 Seiten beinhaltet, dann verstanden habe, diese 3 Seiten sind in derselben Hreflang-Gruppe, dann ist es ja simpel. Dann gucke ich auf die Browsersprache oder was ich über den Nutzer weiß, wenn er eingeloggt ist, und sage dann, okay, von diesen 3 weiß ich, diese ist die beste Variante und streiche die anderen 2. So, wenn eh nur eine von diesen Seiten es in das Suchergebnis schafft, dann brauche ich diese Nachfilterung gar nicht zu machen. Und ähnlich ist beim Canonical. Wenn ich eine Abfrage schaffe und da schaffen es 3 Seiten in das Endergebnis oder würden es schaffen, weil ich sie alle für relevant halte bezüglich derselben Phrase, und ich weiß, oh, die sind alle 3 in derselben Canonical-Gruppe, ja, dann ist das wieder simpel. Dann muss ich halt 2 davon rausstreichen, damit ich ein besseres Ergebnis habe. Aber dazu muss ich nicht verstanden haben, was das beste Ergebnis ist. Die Arbeit hat mir der Webmaster mit seiner Auszeichnung eigentlich schon abgenommen.
Genau, aber da gleiche Thema bei Canonical, wenn zu viele Invalide sind, wenn berücksichtigt Google auch gar nicht mehr.
Genau, das wird mitunter ganz ignoriert und dann passieren viele böse Dinge.
Exakt, also auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Fehler hat. Und wie gesagt, das Problem mit Japan hat man nicht, wenn man Deutschland nicht mit Japanisch verknuddelt, weil da es sowieso keine Probleme gibt. Also da löse ich halt auch ein Problem, genau, was nicht vorhanden ist.
Ja.
Also es ist keine Vorschrift von Google, dass ich alle meine Seiten mit hreflang mit allen Versionen verknüpfen muss. Die wollen jetzt nicht mein und Website-Konstrukt über die ganze Welt,
genau,
verstehen, weil dann, das bringt ihnen nichts weiter für ihre Suchergebnisqualität.
Genau, nur in sich muss die Gruppe konsistent sein.
Exakt, also, weil ich habe da auch schon Kunden erlebt, wo dann so 28 Auszeichnungen drin sind. Ich sage, komm, lass uns das Ding auf 3 reduzieren, weil die anderen brauche ich alle nicht und das macht die Seite auch, ja, kleiner. Wir haben weniger Fehlerpotenzial, also alles, was man vereinfachen kann, sollte man einfach vereinfachen.
Ja. Und ganz schlimm ist es, wenn das dann noch im HTTP-Header untergebracht ist, wenn man dachte, man ist besonders schlau und der wird ja dann noch unkomprimiert und übertragen bei HTTP 1.1. Das ist dann wirklich auch noch der Performance-GAU. Also wenn man das macht, sollte man es wirklich eigentlich im HTML machen, weil das halt zuverlässig zu komprimieren ist. Und ja, das ist, und dann sich für die minimalinversive Lösung entscheiden, also wirklich nur die Sprachen untereinander, für die das gerade wichtig ist.
Das hilft. Vor allem, weil in Japan meistens ein anderes CMS im Einsatz ist und dann kriegt man die Dinger eh nicht konsistent hin. Also sobald man das CMS verlässt, ist eh Ende.
Ja.
Da geht gar nichts mehr. Noch was Spannendes zu dem Thema?
Zu hreflang jetzt auf die Schnelle nicht.
So, und was ist bei euch sozusagen upcoming? Weil du sagst ja immer, ihr baut dann doch immer wieder mal neue Sachen ein, meistens weil sie irgendeinen Kunde braucht und sind sie ja per se verfügbar. Und das wirst du ja sicherlich kennen. Ich habe noch dich nie getroffen, weil du mir nicht irgendwas erzählt hast im Taxi, was du gerade Neues baust.
Na, im Moment sind wir dabei, so ein Throttling-Feature umzusetzen, einfach um Last von Systemen runterzunehmen. Also durch die neue Infrastruktur ist es jetzt so, dass wir eben einfach nochmal deutlich mehr Requests pro Sekunde bei großen Plattformen halt fahren können. Wir sind jetzt dran, halt zu erkennen, wenn da irgendeine Überlastung steht, um dann automatisch die Anzahl der gleichzeitigen Requests runterzuregeln, um einfach ja nicht dafür verantwortlich zu sein, dass das Ding auch unten bleibt. Und was Zweites, woran wir, also was wir eigentlich schon in der Schublade fertig haben, ist das Prüfen von externen Links. Das heißt, dass wir quasi eine Ebene tief auch die Links prüfen können, die wirklich extern liegen. Da ist es so, dass wir da einfach noch irgendeine Balancing-Schicht einbauen müssen, damit wir über die Vielzahl von Crawls, die wir machen, nicht über eine gewisse Menge an gleichzeitigen Requests da nach draußen feuern. Also das Feature haben wir auch im letzten Jahr von den Kunden gebaut, testen das halt im Moment für einzelne Kunden und werden das dann hoffentlich in den nächsten Monaten irgendwann ausrollen.
Alles cool, also einfach zu schauen, ist da noch was.
Genau, also das haben das mal für eine Regierungsseite gemacht und das war erschreckend zu sehen, auch wie viele externe Dokumente die verweisen, die es halt einfach gar nicht mehr gibt. Und da ist natürlich dann auch kein Mehrwert da. Und gerade wenn du jetzt den Anspruch halt hast, da breitgehend Informationen bereitzustellen, die auch verfügbar bleiben und sind, musst du das ja irgendwie kontrollieren können. Also der klassische 404-Checker.
Genau. Oder auch Weiterleitungen gucken, wo es denn jetzt landet. Vielleicht ist ja mittlerweile was ganz anderes verlinkt, was ich da gar nicht mehr wollte. Also
ja, genau.
Vor allem, wenn die Domain bei dem 301, 302 noch wechselt.
Das bietet sich eh immer an, wenn man solche externen Linklisten aus irgendwelchen Crawls hat, die einfach mal zu nehmen und mal gegen die Google Safe Browsing API laufen zu lassen. Also wir haben das gerade im Techniksektor immer für ein paar größere Download-Portale gemacht. Und das war erschreckend, auf wie viel Malware die da inzwischen verwiesen haben, ohne dass sie das eigentlich wollten.
Das ist spannend. Ja, mich wundert es immer, dass es in CMS nicht standardmäßig drin ist. Ich meine, die wissen doch, was sie verlinkt haben. So ein System.
Ja.
Und da einfach mal zu sagen, hör mal zu. Hier auf der Seite hast du mal alles von Sachen, die nicht mehr da sind. Und hier hast du alles Sachen, die irgendwie Malware, man ist denn ja APC kann. Also es ist ja keine Rocket Science, so etwas einzubauen. Das ist immer erschreckend.
Ja, weil gerade bei so Downloads, du müsstest einfach nur eine Prüfsumme pflegen beim ersten Mal und dann zyklisch prüfen, ob sich das Ding geändert hat. Und wenn das da passiert, dann musst du halt meckern.
Absolut, absolut. Cool. Dann kann man nur sagen, das war spannend. Wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen. Ich benutze es ja auch an der Stelle. Ähnlich gerne wie das vom Kollegen Tom, SEO-Ratio. Ihr seid ja die beiden Tools, die ihr da in der Hinsicht gleichlaufend sind, dass man crawlt und den Crawl bezahlt und kein Abo gibt.
Ja, bei uns ist das ja Heavy Use. Ich glaube, da sind wir nochmal sehr allein auf weiter Flur. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das beim Tom ist. Also bei uns kannst du ja de facto, du kaufst ja eigentlich Speicherplatz und kannst halt so häufig crawlen, wie du möchtest. Also du kannst durchaus ein tägliches Monitoring von einer Seite mit mehreren Millionen Unterseiten haben, wenn deine Server das aushalten. Während hingegen bei anderen hast du ja häufig ein Credit-System, wo du dann ja crawlst, dann hast du Fehler und wenn du nochmal prüfen möchtest, ob du die jetzt richtig behoben hast, musst du halt nochmal bezahlen. Da gibt es halt so ein bisschen unterschiedliche Ansätze.
Ja, selbst auch minütlich, wenn es eh nichts mehr kostet.
Das kostet dich ja auch Geld.
Den Kunden.
Ja.
Aber ich denke, wir arbeiten viel. Er muss einen ja immer schwitzend wahrnehmen. Man muss dafür nicht wirklich schwitzen. Okay, haben wir noch ein bisschen 4 Wochen Ausblick. Was steht so an? Konferenzen haben wir jetzt ja einiges. Am 20.02. haben wir die Relaunch-Konferenz in Berlin. Also jetzt in wenigen Tagen. Wir sind am 7. Live soll es am 10. gehen. Spannend, da bin ich wieder mit dem Kollegen Markus Höfner zusammen und haben das ganze Thema SEO im Relaunch-Prozess. Ansonsten dreht sich das alles um andere Themen, die man doch beim Relaunch beachten muss. Da habe ich auch noch einen 20% Rabattcode. Der heißt lustigerweise ZREFWA, steht in den Shownotes, weil das kann sich ja kein Mensch merken. Treva kann man auch nicht aussprechen. Also, okay. Campix Berlin, hast du wieder was?
Ja, klar, natürlich. diesmal SEO kann so einfach sein, wenn man Qualität messen kann.
Oh, was ist denn dahinter? Qualität ist ja ein genauso weiter Begriff wie SEO.
Genau, ich glaube, da müssen wir erstmal in die Qualitätsdefinition einsteigen.
Genau, Six Sigma.
Ja.
Das wäre spannend, bin ich mal. Genau.
Mal gucken.
Exakt. Dann kann man ja von Berlin direkt in den Flieger fallen und zur SMX fliegen. Auch da 15% Rabattcode für euch Hörer da draußen, und zwar GetSMX. Das kann man sich wenigstens merken. GetSMX. Hast du da auch was?
Da bin ich nicht.
Nicht mal als Gast?
Nicht mal als Gast. Ne? Nach der Campix brauche ich meine Ruhe.
Mit wem soll ich denn mal einen Gin dann trinken? Und dann natürlich auch ein spannendes Event, wo ich auch schon mehrmals war, was eigentlich mit SEO relativ wenig zu tun hat, aber ab diesem Jahr dann etwas mehr, und zwar die Webinale, die ist, geht sogar 3 Tage vom 29.05. bis zum 2.06. Ist eigentlich, findet auch zusammen mit dem International PHP Kongress statt, also ein bisschen mehr entwicklerlastig an der Stelle. Es gibt da aber einen Marketing-Tag, und im Rahmen des Marketing-Tags gibt es einen kompletten Search-Marketing-Track, wo ich die Ehre habe, zu moderieren und auch zusammenzusetzen. Und da bist du auf jeden Fall, weil da habe ich dich angesprochen, das weiß ich. Genau. Aber außer dir haben wir natürlich auch noch den Markus Höfner da. Peter Rieger, den wir hier auch schon als Gast hatten, der sich über das Thema interne Search mit auseinandersetzt, weil das ist ja auch öfters so, wir haben es ja gerade mit den Facetten, was man da alles machen kann und falsch machen kann. Und natürlich Thomas Mintnich, weil er einfach der SEO ist, der mit dem schwarzen Hut immer noch am coolsten aussieht.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie weit wir da das Auditorium rocken.
Na, ich glaube, es ist einfach eine super Mischung von Leuten. Es passt halt und es ist halt aufeinander aufbauend, was man ja bei vielen anderen Konferenzen immer so ein bisschen vermissen kann. Da hat man halt gegebenenfalls auch mal 2 Speaker, die so einen Doppelslot haben und dann nacheinander dasselbe erzählen. Und genau das wird mit dem Panel halt nicht passieren. Das ist ein sehr, sehr gutes, aufeinander abgestimmtes
Panel. Genau. Also wir sind alle hintereinander weg. Man kann einfach in den Raum sitzen bleiben. Und was man an anderen beiden Tagen hat, man ansonsten, wie gesagt, es gibt da wirklich, müsst ihr einfach die Webseite anschauen, ein unwahrscheinlich breites Programm, viel mit Entwicklung und Design-Themen, was ja auch sehr spannend ist. Es sind mehr Praktiker da, also es ist definitiv keine Entscheider, sondern eher Leute, die was tun. Konferenz. Man lernt ja auch nette Menschen kennen, wenn man mal irgendwie jemanden braucht, der irgendwie mal 3 Zeilen Code schreiben kann, ist man da definitiv auch gut aufgehoben. Also ich finde es immer sehr spaßig und ist auch überraschend groß. Da habe ich beim ersten Mal auch gedacht, wow, hier rennen ja echt viele Menschen rum und man kannte irgendwie keinen. Also auch das ist mal richtig schön, so dass man feststellt, unsere Branche ist doch überschaubar und da hinten dran gibt es noch ganz viele andere Menschen. Allerdings beim allerersten Mal, es war da vor 4 Jahren, da muss man noch aufpassen, dass man nicht SEO sagt, wir hätten ja einen verkloppt. Man heißt ja nicht so, dass wir hier so einen guten Ruf haben. So, und dann haben wir noch, hat Nils Kartau sich auch den Schuh angezogen, meine eigene Konferenz auf die Beine zu stellen, und zwar die OM Live, also eine komplett Online-Marketing-Konferenz. Da habe ich auch einen Rabattcode, und zwar 15% mit dem sinnvollen Rabattcode George, wie auch immer ich zu der Ehre gekommen bin. Ich habe da so eine Vermutung, aber der gilt nur für die ersten 5. Also die ersten 5, die sich mit George ein Ticket sichern, haben 15%. Der Rest muss leider mit 10% Rabatt zufrieden sein, und der heißt dann SEO House. Dafür gibt es den dann unlimited. Also wenn ihr hört, gleich mal zu eurem Live-Ticket holen, und die ersten 5 haben 15% gespart. Und für den Rest müsst ihr halt mit den 10% zufrieden sein. Dafür habt ihr den schöneren Rabattcode, nämlich SEO House. Ist ja auch was, wo man sich freuen kann. Genau. Jobs, du suchst Leute?
Wir suchen Leute, genau. Also vor allem erstmal in Köln. Denn,
was mich heute überrascht hat.
Ja, Gerd sitzt in Köln. Und alles, was mit Entwicklung zu tun hat, soll auch nach Köln. Haben ein sehr cooles Office. Und wir suchen einen Vollzeit-PHP-Entwickler, der uns so ein bisschen hilft, das ganze Frontend weiter voranzutreiben. Also dann kann Gerd sich ein bisschen intensiver auf die ganzen Backend-Tasks konzentrieren. Ja, und ja, hier in Berlin, wenn wir jemanden haben, der noch uns beim Key-Accounting unterstützen kann, das wäre hier auch ganz super. Also ist es inzwischen einfach ein bisschen viel und da kann man ruhig ein bisschen wachsen.
Genau, und ansonsten Webinale, schönes T-Shirt, Audisto, Wir stellen ein. Für PHP-Entwickler bist du da exakt richtig.
Ja, die müssen dann aber nach Köln.
Das ist ja, das rennt ja nicht nur Berlin herum, das ist ja wirklich eine große, das sind irgendwie 850 Leute gewesen oder so das letzte Mal. Das ist echt groß und alles so PHP-Nerds. Also, ich glaube, mehr kriegst du an einem Punkt nicht in Deutschland.
Wunderbar.
Also, denk an das T-Shirt, weil die kennen uns ja nicht. Wir sind ja dort komplett unbekannt. Genau. Ansonsten hätte eigentlich besser in den Podcast Beyond Page geschafft gepasst, aber dafür waren die Stellenausschreibungen einen Tag zu spät raus. Deswegen habe ich es erstmal hier reingenommen, und zwar die Kollegen von Piwik Pro, die machen sowas mit Webanalyse, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube auch auf PHP-Basis.
Oder? Das ist PHP-Basis.
Also Piwik Pro, wenn ihr Leute sucht, geht mal auf die Webinare. Aber die suchen im Moment gerade keinen Entwickler, sondern einmal einen Online-Redakteur Content Manager und auch einen Account Manager, sind auch sehr gesuchte Personen. Auch in Köln. Also die Kölner Zuhörer haben es diesmal echt gut. Ihr könnt ja richtig wählen. Wobei die Unterschiede jetzt auch so groß sind, dass ihr dann doch wieder nicht wählen könnt. Aber ist eigentlich für jeden was dabei. Genau. Und Verlosung, da hast du auch etwas Schönes mitgebracht. Und zwar, da haben wir uns ja im Mittagessen drüber unterhalten, weil du erst nicht so begeistert warst von. Weil es, und da haben wir auch gesagt, okay, es macht auch keinen Sinn, weil mein Audisto ist jetzt halt wirklich ein Tool für Profis. Also ich brauche da auch mal ein bisschen, bis ich verstehe, was es mir sagt.
Ich erkläre
es
dir gerne, Jens.
Genau. Das heißt, man sollte da schon ein bisschen was tun können, und man sollte halt auch eine gewisse Komplexität haben, sonst macht das wenig Spaß. Und da ist das Thema ein 2-Monats-Account für 2 Millionen Unterseiten. Da kann man schon ein bisschen was machen. Aber vor allem, nachdem der Crawl da ist, auch mal mit dir eine Stunde drüber besprechen. Weil wenn man mit dir über das Tool spricht, dann ist man danach wirklich wesentlich schlauer, als wenn man da versucht, alleine mit klarzukommen. Gerade wenn es dann darum geht, dass man nochmal sagt, hier, denk doch mal dran, crawl nochmal, aber mach die Segmentierung rein. Und dann siehst du auch gleich viel mehr. Ganz toll. Aber damit wir auch wissen, dass es jemand ist, der das auch wirklich ein Need hat und nicht irgendeine Hannebambel, wird es hier nicht verlost, sondern geht bei uns hin, in den Blog, in die Kommentare und schreibt, warum ihr das Ganze haben wollt. Und warum, also was ist euer Problem, das ihr lösen wollt? Und wir, ihr müsst eine E-Mail hinterlegen, damit wir euch erreichen können, könnt aber gerne meinetwegen eine irgendwo ablegen, damit, wenn ihr nicht sagen wollt, oh Gott, ich bin hier in-house und die Leute sollen nicht wissen, dass wir ein Problem haben, dann nehmt halt eure private E-Mail, das ist kein Problem. Anhand der Problembeschreibung, an dem wir schon erkennen müssen, um was es irgendwie geht, sucht sich dann Tobi den aus, der am spannendsten aussieht. Und zwar bis zum 25.02. Alles, wer danach kommentiert hat, leider Pech gehabt. Das sind die Regeln an der Stelle, und ich glaube, das ist was wirklich Cooles, weil nicht nur crawlen, sondern auch mal mit jemandem drüber sprechen, der sich ständig so Daten anschaut. Und das Schöne ist, wenn man sowas ständig anschaut, man sieht halt auch wirklich die Muster sehr schnell.
Man kriegt eine gewisse Routine.
Exakt. Das ist, glaube ich, jetzt etwas, was euch wirklich Traction in das Thema bringt. Exakt. Damit sind wir durch. Stell fest, wenn man so gegenüber sitzt, ist man wesentlich schneller, als wenn man das über Skype macht. Deswegen könnt ihr diesmal nicht ganz so lange Auto fahren wie sonst. Aber ich glaube, die Inhaltsqualität ist gleich geblieben. Das finde ich gut.
Wir haben einfach mehr in weniger Zeit gepackt.
Exakt. Ansonsten, wir freuen uns immer auf eure Hinweise, Kritiken etc. pp. In die Kommentare. Dafür sind sie da. Ihr könnt es natürlich auch auf Facebook schreiben. Bewertet uns auf iTunes. Brauchen wir dringend. Und zwar bitte den Hauptfeed Termfrequenz oder SEO-Haus. Am besten beides. Das ist super. Wer ein Thema und dabei hat und gerne mal hier zu uns kommen als Gast möchte, ist immer gerne willkommen. Wir grüßen natürlich Markus, der heute leider unterwegs war. Er ist halt auch mittlerweile echt busy. Und genau, freuen uns halt auch sonst, wenn ihr uns irgendwo weiterempfehlt, weil je mehr Hörer, desto mehr Spaß. Damit, Tobi, vielen Dank, dass du da warst. Beziehungsweise ich da war, ich bin ja hier bei dir und du nicht bei mir. Aber hat riesen Spaß gemacht. Danke.
Hatte ebenfalls viel Spaß. Danke, Jens.
Supi, damit sind wir raus. Tschüss.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.